Hollario.
Gebrabbel ist immer und überall.
Ja, küsst die Hand, Andi.
Servus, grüezi und hallo, lieber Thorsten. Und wir haben schon wieder ein nicht so unbekanntes Gesicht bei uns. Daniel Thiel.
Die Gäste hören gar nicht mehr auf. Nee. Genau. Hallo Daniel.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du hier bist. Die Rheinische Post zum zweiten Mal innerhalb einer Woche bei uns. Man merkt, ganz großes Commitment von euch, nicht nur gegenüber dem Trainingslager, sondern auch gegenüber Gebrabbel Rot-Weiß.
Ja.
Das wissen wir natürlich zu schätzen.
Ich wollte gerade sagen, ihr hättet auch keinen anderen einladen können von der Presse. Aber
nicht mehr, Tobi ist abgereist, aber du bist ja nicht das erste Mal bei uns, muss man sagen. Unfairerweise haben wir die ganze Zeit beim letzten Mal nur über die Vergangenheit geredet, wo du noch nicht da warst. Aber das ist heute anders.
Ja.
Also heute lassen wir dich nicht vom Haken sozusagen. Ja. Also das kriegen wir schon hin.
Was haben wir auf der Agenda heute, Thorsten?
Ja, also wir wollen natürlich über den letzten Test beim Linzer ASK reden, die 2:0 Niederlage beim LASK und natürlich dann auch mit dir nochmal so ein bisschen auf den aktuellen Stand der Vorbereitung und kleines Fazit des Trainingslagers. Mal gucken, ob wir uns da nochmal sehr unterscheiden von dem, was wir so mit Tobi besprochen haben. Das wollen wir uns heute nochmal, auch in unserer letzten Folge in dieser Woche aus Bad Leonfelden, zu Gebüte führen. Aber bevor wir das tun, da stehen hier schon 4 Flaschen. Es ist wie auf einer PK, ne?
Allerdings.
Als würden wir Werbung machen bzw. Geld bekommen. Beides ist nicht der Fall. Warum eigentlich nicht?
Das ist eine gute Frage. Also wobei die österreichische Firma wird jetzt nicht so viel davon haben, dass wir Werbung für sie machen.
Das ist richtig. Aber wir haben gedacht, also so heiß, wie es hier drin ist, also muss man sagen, wir sind im Hotel in einem Raum, es sind 45 Grad und wir mussten den Ventilator leider ausmachen, weil es schlicht und ergreifend ein bisschen ein störendes Luftgeräusch ist. Das heißt, wir müssen uns kurz fassen. Wir trinken unbedingt jetzt was, würde ich sagen.
Wir haben 4 zur Auswahl. Daniel, du darfst jetzt die Reihenfolge festlegen.
Jawohl. Machen wir einmal rot.
Okay.
Passt doch.
Die Himbeere, der Skilehrer. Wir trinken von der Firma Murelli Limonade. Ja. Der Skilehrer Himbeere.
Und mir fällt gerade was ganz Wichtiges ein. Wir müssen die fotografieren. Das machen wir jetzt einfach live im Podcast. Da ist mein Telefon. Ja. Nee, kannst du sie einmal quadratisch fotografieren?
Ja, gib mir
das kurz. Das ist jetzt alles gefühlt live. Das bleibt alles drin, zumindest in der Videoversion.
Ich dachte schon, ihr lockt jetzt Sascha Rösler rein, um das Foto zu machen. Er ist ja gerade vorbeigegangen.
Nein. Es kann jetzt nur sein, dass du sozusagen im Hintergrund der Flaschen bist, aber damit musst du.
Damit kann ich leben, ja.
So, einmal Knips, weil gleich trinken wir sie leer. Dann ist es
noch nicht mehr so schön. Wo wir aber gerade bei dem Pressekonferenzvergleich sind, gut, dass sie alle haltbar sind. Also ich muss sagen, explizit nicht bei Fortuna, aber ich habe schon Flaschen auf der Presse, also auf dem Podium gesehen. Die waren auch schon ein halbes Jahr im.
Best before 2017.
Ja, genau.
Ja, unser Sommelier Andi, das haben wir ja gestern eingeführt. Ja, Vorsicht, das ist nicht Kleppercard.
Muss sagen, der aber fängt bei den Temperaturen echt.
Ist jetzt gut.
Hätte wir keine haben, Minute später sein können.
Nee, genau, sehe ich genauso. Es ist, die erste war eine Himbeer oder Erdbeer, ne? Limonade. Und wir gucken noch einmal drauf, wie viel Zucker, das interessiert uns immer ein bisschen. Denn darauf sollte man achten, bei diesen ungesunden Getränken. Und dann heißt es schnell weg damit. Zwar einfach, weil wir Durst haben. Ja, Andi? Achso,
ich wollte mal kurz den Zucker hier. 10.
10 Gramm, also richtig zuckermäßig. Und das ist die Variante, wie heißt es? Der Skilehrer? Nee.
Der Skilehrer Himbeere.
Doch, der Skilehrer Himbeere.
Ja, auf den Cheerio, Skilehrer.
Meine Herrens.
Die Herrens,
Die Herrens. Kaltes Getränk, es ist so gut.
Ja, sehr süß.
Also das als Getränk ist es jetzt nicht so gut. Aber
es ist jetzt nichts, was du dir in einer Stunde 1,5 Liter reinhaust.
Nee, auf keinen Fall. Es ist kalt, es ist flüssig und das ist gut.
Genau. Ja,
Daniel, wir hatten heute ein Testspiel beim LASK und wir waren gemeinsam im Pressebereich. Wir haben die Gerüchte.
Damit ich nicht alleine bin.
Genau. Wir haben die Gerüchte, du hast ja deinen Fotografen noch dabei. Wir haben die Gerüchte vorher schon gehört, dass du sehr viel während der Spiele trinkst und wir müssen dich jetzt outen, das tust du wirklich. Und für dich wurde der Hydration Break eigentlich eingefügt, ne? Damit du auch eher auf Toilette gehen kannst.
Bei der WM-Katastrophe, aber jetzt, wo ich wieder im Stadion bin, das ist schon gut. Also als er in der zweiten, das fand ich ganz spannend, erste Hälfte hat er es gemacht.
Ja.
Da hat er vielleicht noch mit dem Schiri von Mittwoch, ich will die ganze Zeit Dienstag sagen, aber Mittwoch Kontakt gehabt, der hat ja alles durchgezogen. Aber dann zweite Halbzeit hat er gesagt, er hat ja auch genau auf die Sekunde nach 90 Minuten abgepfiffen. Ja. Also ich weiß nicht, ob der noch Anschlusstermine hatte, aber.
Ja, aber ich fand's okay. Also in der ersten Halbzeit war es ja auch so ein bisschen schwülwarm, fand ich. Da hat mich das auch sehr gefreut.
Die hier im Raum meinst du?
Ja, so ungefähr. Also wir kommen aus dem Schwülwarm nicht raus. Nee. Aber ich hatte in der zweiten Halbzeit gedacht, er machte es, aber es gab dann nur eine Einwechslung.
Ja, nee, in der Tat, da war es dann nicht mehr der Fall. Aber genau, so kannst du natürlich schnell auf Klo gehen. Und man ist an dieser wunderbaren Tür vorbei, wo Gang drauf stand. Wir wissen nicht, was das heißt, aber ja, es hat auf jeden Fall funktioniert. Das Spiel beim LASK. Wir hatten, wie ich fand, eine sehr interessante Startelf. Denn ich hatte ja schon, die HörerInnen werden sich erinnern, unter der Woche beim Testspiel die These geäußert, dass wir durchaus einen, sagen wir mal, Stand der Stammplätze in der Startelf gesehen haben. Mhm. Und Tobi widersprach mir so ein bisschen, meinte, nein, das hat nichts zu sagen. Ich beharre auf meinem Standpunkt, dass wir auch heute das gesehen haben. Und möglicherweise hat uns ja auch ein Vögelchen gezwitschert, dass das nicht der falscheste Standpunkt aller Zeiten ist. Dass man also an dieser Startelf heute ja den aktuellen Stand durchaus so ein bisschen ablesen kann, wer so die Nase vorn hat. Und der ist eigentlich ganz interessant, darum wollte ich dir einmal nur verlesen, damit auch alle hier auf Stand sind. Ich weiß, ihr habt die wahrscheinlich in den Tickern alle selbst gesehen, aber ja, Lasse Ries im Tor, heute mal so ein erstes Spiel gegen den starken Gegner, reden wir auch noch gleich drüber. Viererkette von rechts an links, Van der Sloot, Meiser, Heinz und Risch. Dann in der Raute auf der 6 Arden, die Halbpositionen, die Achter waren Buschama und Hendricks, auf der 10 Eixler und dann unser Sturm Schlottmann.
Schlottmann-Sturm.
Also bestehend aus Hottmann und Schleusener. Ich frage jetzt einfach mal so, hat dich bei dieser vermeintlichen Stammelf eine Position überrascht?
Nein. Also ich merke, ich würde aktuell sagen, auch wenn ich eigentlich mir sicher bin, wer hinten raus das höhere Potenzial hat, ist die Rechtsverteidigerposition. Mhm. Auch das, also das war ja, wenn ich nicht komplett falsch liege im Vergleich zum Mittwoch, die einzige Veränderung. Da war ja Steven van der Sloot in der zweiten Halbzeit dann tätig und Zimbo in der ersten. Jetzt haben sie es quasi gedreht. Und ja, das ist auch spannend. Also bei Lukas Eixler zum Beispiel, denke ich, und ich meine, da haben wir auch mit Samir die Woche schon drüber gesprochen, da in der Offensive wird sich noch was tun. Und er ist halt einfach auch gerade mit Blick darauf, dass sich das in der zweiten Hälfte auch ganz gut festgespielt hat mit der Konstellation Slimani-Saug, ist er da die auf der Hand liegende Option. Aber jetzt wahrscheinlich auch nicht die Person, wenn alle fit sind, die dann da in Magdeburg, will ich schon sagen, in Mannheim steht. Aber ansonsten, genau.
Also bleiben wir mal bei Eixler. Ich muss auch sagen, also ich sehe ihn jetzt nicht als den typischen Zehner, der die Spitzen einsetzt und so. Es ist aber eine Sache, das haben wir während des Spiels auch so ein bisschen gesprochen, im Anlaufverhalten war es ganz spannend, dass er teilweise vorderste Spitze im Anlaufen war. Ja. Und das war natürlich gewollt, das ist ja nicht zufällig sowas. Und das kann natürlich sein, dass Ende da auch sagt, ja gut, aber der passt gerade in diese Anlauftaktik, weil er natürlich auch eine gewisse Körpergröße hat. Langsam ist er in dem Sinne auch nicht. Passt da vielleicht auch erstmal ganz gut rein, solange ich jetzt keinen absoluten Strategen für diese Position habe, der aber womöglich noch kommen könnte. Und es gibt natürlich auch andere Kandidaten wie Kilian Saug, der aber sicherlich ein anderer Typus ist, können wir auch in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen drüber sprechen, aber ich gebe aber zu, so richtig überzeugt hat mich Eixler da noch nicht, also so richtig abgeholt.
Wirkte heute aber auch, und da sind wir glaube ich auch gerade bei den Spielern, die bisher nicht Bundesliga, zweite Liga gespielt haben, langes Trainingslager, viele Einheiten. Ich erinnere mich an eine Situation in der, ich würde sagen, so 20. Minute roundabout. Da war er, bekommt den Ball und normalerweise ist ja dann halt wirklich bei Fußballern auf dem Niveau, die haben immer eine richtige Spannung.
Ja.
Und ich glaube, er hat erstmal wirklich eine Minute gebraucht, um so ein bisschen, also er war eher beim Abschalten, um dann wieder so ein bisschen in den Modus zu kommen. Und da will ich ihm jetzt überhaupt keinen Strick draus drehen, aber das wirkte auf mich einfach nach einer Müdigkeitserscheinung und vielleicht einfach auch im Kopf. Und ich glaube, da waren auch die Verantwortlichen, gerade jetzt bei den Jüngeren oder bei denen, die eben noch nicht erst Zweitliga-Erfahrung haben, dabei ist hinzuzugestehen, die haben es halt eher dann auch formuliert, dass halt ein Jorit, ein Schleuse, Dominik Heinz das halt verinnerlicht haben und die da nicht so schnell dann diese Belastungserscheinung haben. Ich glaube, das ist dann auch, und da habe ich eben auch mit Alex Ente drüber gesprochen danach noch, das ist auch darauf sehr wohl zurückzuführen.
Ja, es ist auch definitiv auch Teil der Wahrheit. Es war ein langes Trainingslager mit vielen Einheiten. Das darf man nicht vergessen. Und Eichsler ist seit 1,5 Wochen bei Fortuna. Also niemand sollte gerade den Stab über ihn brechen. Das ist einfach unfair. Aber klar ist auch, sein Profil ist vermutlich nicht ganz das, was für diese Position ideal ist, sage ich jetzt mal so. Aber dass er ein interessanter Spieler ist, ich glaube, das bestreitet keiner.
Und ich würde auch vermuten, dass auf kurz oder lang und jetzt gerade auch mit den Kaderplätzen, die noch gefüllt werden, es soll ja noch was passieren, dass wir dann da auch sind, er ist flexibel einsetzbar und er ist eine gute Option von der Bank. Gerade Körpergröße, wir haben auch drüber gesprochen und das hat sich auch bei der WM gezeigt, da physische Spieler spät in der Box zu haben, hat noch nie geschadet, hat auch in den 80er nicht geschadet, aber ist auch 2026 noch ein Thema und ja. Da ist er, glaube ich, echt ein wichtiger Faktor und glaube ich auch eine Personalie, wenn er in 3, 4, 5 Partien den Unterschied macht. Ich muss da auf die Saison ein bisschen an Jovanovic 1 denken. Dann bei gewissen Kaderplätzen ist das halt auch, dann machst du nach der Saison einen Strich drunter und sagst, ja, genau dafür haben wir ihn geholt.
Ja, nee, absolut. Und trink auch gerne noch einen Schluck, dann können wir gleich das nächste anbringen. Und dann hast du ihn natürlich gerade schon erwähnt. Ich wollte aber noch ein bisschen mehr über ihn auch nochmal sprechen. Wir haben schon sehr lange am Mittwoch über ihn gesprochen, aber zur Leistung einfach heute. Steven van der Sloot hat gespielt und wir waren uns ja schon relativ einig alle, dass er vom Profil her natürlich eine andere Energie reinbringt als Simbo, der die Routine hat, der die Erfahrung hat, der auch definitiv wichtig sein wird diese Saison. Aber man hat natürlich heute in der einen oder anderen Szene gesehen, was er an offensivem Potenzial hat, aber auch mit all den Risiken. Also der Lask hat es hin und wieder auch gut geschafft, in seinen Rücken zu spielen, das muss man auch sagen. Also wenn der Lask gefährlich wurde in der ersten Halbzeit, dann über seine Seite meistens.
Ne? Ich muss leider Gottes sagen, wir haben da auch die Tage schon mal in Ruhe drüber gesprochen. Ich glaube, ich habe irgendwie eine 6000-Zeichen-Analyse zu Steven van der Sloot geschrieben im März, bevor dann noch sehr viele Kapitel zu dieser Thematik aufkamen. Und da war ein Punkt, zweite Liga im Rückenverteidigen, Viererkette, könnte eine Challenge werden, weil da wurde er auch bei Den Haag häufig erwischt. Dann war mein Gedanke zuletzt, dritte Liga mit der Power, die er hat, dann auch vielleicht ein bisschen Rückstand in dem Laufduell wieder aufzuholen und festzumachen und vielleicht mal Körper reinzustellen, kriegt er hin.
Ja.
Ich habe aber auch heute geschrieben, es sind halt auch Einzelspieler beim Lask dabei gewesen. Die wirst du in der dritten Liga nicht treffen, von daher.
Korrekt.
Ja, die spielen Champions-League-Qualifikationen, sind österreichischer Doublesieger geworden, um es nochmal einzuordnen. Das ist sicherlich ein Regalbrett, wo wir nicht immer in der dritten Liga drauf treffen werden.
Absolut richtig. So, er trinkt einfach sofort.
Es ist unglaublich. Also wir trinken jetzt eine Orangenlimonade mit dem Claim, die tropische.
Das ist, ja.
Und wie viel Zucker hast du rausgeschmeckt, Daniel?
Jetzt mach ich auch mal.
Ich bin geneigt dazu zu sagen, zu viel. Aber ich glaube, ich würde sagen, wollen wir mal bei 10? 7, 8 irgendwie?
8,9 Gramm.
Boah. Aber weniger als die Himbeere. Ja. Wer ist es das denn? Welche Person ist auf diese Liste?
Also die tropische ist eine braunhaarige Dame mit einem Hula-Kranz.
Oben drüber. Ach so, die tropische.
Die tropische.
Ja, so. Ich dachte, das ist die Geschmacksrichtung.
Die tropische.
Vorname die. Na.
Ja, genau. Ja. Die tropische die. Ja. Zurück zum Thema. Dann schadet es ja vielleicht nicht, weil nach vorne haben wir das bei van der Sloot aber durchaus gesehen. Hat nur einen schönen Schuss gehabt, der gar nicht so ungefährlich war. Ich habe ihn als Chance gewertet. Auch mal den einen oder anderen Doppelpass. Also nach vorne ist das natürlich wirklich, da muss mir erstmal jemand einen besseren Verteidiger in der dritten Liga zeigen im Spiel nach vorne. Das ist sicherlich eine ganz andere Nummer, ne?
These von mir kriegst du nicht. Also,
ja, genau.
Also das wenn van der Sloot, und ich glaube, wir wollen jetzt das Was-kann-noch-passieren-Thema jetzt nicht im Detail nochmal ansprechen. Ich glaube,
genau,
das habt ihr schon gecovert.
Richtig.
Aber meine These ist auch vom Potenzial als Einzelspieler, wie viel der antreiben kann und auch mit dem Selbstbewusstsein aus der Den Haag-Saison, gerade jetzt als er am Mittwoch in der etwas unerfahrenen Elf war, da hat er auch so ein bisschen so diese Spielmacher-Elemente reingebracht, die Ende vergangener Saison, ich hoffe, es ist das einzige Mal, dass ich die Saison nochmal ansprechen muss, in der Folge Christopher Lenz ja so ein bisschen inne hatte. Also nach der Saison halt in den Niederlanden traut er sich halt alles zu. Und wenn das halt gepaart mit dem, was er einfach auch mittlerweile körperlich mitbringt, das kann ein richtiger Sturm in der dritten Liga sein.
Ja.
Und eine absolute Waffe. Und schauen wir mal, was jetzt in den nächsten 4, 5, 6 Wochen noch passiert.
Genau, und jetzt merkst du Podcaster-Übergang. Es schadet ja nicht, wenn er einen durchaus schnellen Innenverteidiger neben sich hat, der nämlich genau diese Pässe in den Rücken möglicherweise ablaufen kann. Und da kristallisiert sich, also am Mittwoch habe ich noch gedacht, na gut, er lässt den Meiser halt mal neben dem Heinz spielen, damit er ein bisschen lernt und sich zeigt. Und als ich aber heute gesehen habe, ach, er steht schon wieder neben ihm, da habe ich gedacht, könnte Meiser vielleicht ein ernster Kandidat sein hier um die Stammplätze? Und dann habe ich diese erste Halbzeit gesehen und ehrlicherweise bei mir gedacht, ja, das könnte sein, denn ich war sehr beeindruckt von grundsätzlich seiner Präsenz, auch im Aufbauspiel. Seine Ruhe am Ball war gut, aber vor allem seine Vorstöße ins Mittelfeld. Ja. Mindestens zweimal war das, wo er den Raum erkannt hat, reingestartet ist. Ja, immer mit Risiko verbunden. Ne? Also wir reden jetzt nicht von Lucio oder sonst was für die Älteren, aber es ist gut gegangen, ja. Manchmal vielleicht auch knapp gut gegangen. Aber das sind natürlich spannende Profile, die wir in dieser Form auch gar nicht haben aktuell, ne?
Es war Siebert in der Vergangenheit mal. So von der Art.
Ja,
her, ne?
Der hätte den Ball auch gerne verloren. Das wollen wir nicht vergessen.
Ja, an der Stelle, aber ne? Nein, aber dieses, ne, diese weiten, raumgreifenden Schritte, um im Mittelfeld die Meter zu machen.
Ja, nee, ist absolut richtig, ne?
So, und ich glaube, wir kriegen Besuch.
Ah, ein kleiner Hausgast kommt rein.
Schönen guten Abend.
Der Capitano.
Bitte gerne, komm zu uns.
Komm rein.
Vielleicht ist es am einfachsten, Daniel, wenn du ein bisschen rüberrutschst, weil zwischen Thorsten, ja, oder wir gehen, wir genau, machen so, genau, wir rutschen hier zusammen, komm.
Die Runde wird größer und wir begrüßen, ja, hallo, Jorrit Hendricks.
Schönen guten Abend.
Servus, wir teilen uns einfach.
Genau. Wir reden gerade über das Spiel. Hi, genau. Wir reden gerade über das Spiel beim LASK. Vielleicht mal einfach deine Einschätzung. Wie fandest du das Spiel? Gerade die erste Halbzeit hast du ja auch am Platz gestanden. Was hast du für ein Gefühl nach dem Spiel heute?
Also erst, man spielt um zu gewinnen. Das haben wir nicht geschafft. Kannst du sagen, ja, Trainingslager, wir sind alle müde nach einer Woche, schwere Beine, viele einfache Ballverluste. Nicht so sauber, das ist ja selbstverständlich schon nach einer Woche. Aber ich muss sagen, trotzdem, man braucht so eine Haltung, dass man sagt, so ey, wir wollen das Maximale rausholen.
Ja.
Ich muss sagen, erst Halbzeit waren wir auch nicht so gut an dem Ball, fand ich. Aber also Intensität gegen den Ball, das war ja ordentlich, alles okay, ja. Aber ja, zweite Halbzeit war sehr schwierig. Ja. Hat man gesehen auch, geht man drauf, geht man nicht drauf, geht man ein tiefes Verteidiger, geht man 1 auf 1, das war so, was machen wir vorne, was machen wir hinter?
Ja.
Die Räume werden zu groß und dann war, ja, und ich muss sagen, LASK ist auch kein einfacher Gegner. Ja.
Absolut nicht, das hat man auch gerade in der zweiten Halbzeit, fand ich, gesehen. Ihr habt nach dem Gegentor, fand ich, gut 1, 2 Chancen auch nochmal rausgespielt, aber dann hat der LASK auch nochmal frische Leute gebracht und dann hast du natürlich gesehen, dass sie auch auf der Bank gute Leute haben. Also ich fand beim LASK, das Niveau ist nie runtergegangen und wir haben dann einfach, weil auch natürlich, du hast es gesagt, viel Trainingslager in den Knochen war, haben wir dann einfach, ja, irgendwann hatte man das Gefühl, jetzt hat der LASK die Kontrolle über das Spiel, wir kommen wenig hinten raus und so. Aber was du sagst, ich fand, lange Zeit haben wir es defensiv eigentlich sehr gut gemacht und ja, Spiel nach vorne, ihr müsst euch natürlich auch noch ein bisschen finden, das ist logisch, ne?
Klar, weil diese Art und Weise, wie wir spielen wollen, jetzt gerade, ist nicht einfach, kommt nicht von alleine, das muss man sich erarbeiten. Das versuchen wir auch, aber guck mal, wie viele Neuzugänge wir haben.
Genau.
Wir spielen 2 verschiedene Mannschaften, also da sind noch viele Sachen, da müssen wir zwingend verbessern, das ist klar, ja. Aber heute war gutes Lehrgeld, glaube ich. Ja, ich muss mal sagen, so ein Gegner muss auch mal so in die Wunde drücken.
Ja, ja, genau.
Dass man sieht, okay, das und das fehlt noch. Aber das habe ich selber letztes Jahr in Münster auch mitgemacht. Die ersten 3, 4 Wochen haben wir als Mannschaft auch gedacht, so ey, wie soll das funktionieren manchmal? Aber dann wird besser und besser, man kommt rein und dann kommt alles von alleine und dann hat man diesen Automatismus, dann muss man gar nicht mehr nachdenken, so gehe ich vor, gehe ich nicht vor, ja, das kommt.
Ja.
Das kommt.
Und ich meine, du kennst natürlich den Trainer auch schon etwas länger und seine Idee vom Fußball. Buschanma kennt ja auch ganz gut. Das hilft natürlich, dass ihr euch da ein bisschen findet. Aber jetzt vielleicht, wenn wir auf das Trainingslager blicken, so insgesamt, wie ist jetzt nach dieser einen Woche, es ist ja jetzt praktisch zu Ende, wie ist dein Gefühl nach dieser Woche jetzt?
Ja, ich finde auf jeden Fall, dass wir große Schritte vorwärts gemacht haben. Sicherlich im Kopf, also wie man denkt auf dem Platz. So immer nach vorne, nicht abbremsen, Ball schnell laufen lassen, saubere Zweikontakte. Trainer sagt oft einfach, schnell und vorwärts gerichtet. Also ja, das, ich glaube 80-90% von dieser Mannschaft hat das noch gar nicht so erlebt. Das war ja für uns letztes Jahr auch etwas anderes, aber ja, das kommt und kann sehr geil sein. Ja,
ja, also ich habe euch bei Münster in der Hinrunde, habt ihr ja wirklich sehr erfolgreich auch gespielt und ich kann mich an unser Auswärtsspiel in Münster erinnern. Wir haben zwar gewonnen, aber niemand wusste, warum. Nein, ernsthaft.
Ich habe den Grund heute des Tages auch noch nie gefunden. Ja. Ich glaube, manche Spieler hier bei Düsseldorf sagen auch, wie wir da gewonnen haben, das ist... Ich habe gerade am Tisch noch gesagt, ich glaube, wir hatten letztes Jahr in Münster einen Fluch
im Stadion.
Dass wir immer einfache Gegentore gefressen haben und zu wenig Tore geschossen haben.
Genau das.
Aber das hat als Mannschaft sehr geil angefühlt, diese Dominanz und Ballbesitz. Und dass wir auf dem Platz entscheiden, was machen wir mit dem Ball und was machen wir gegen den Ball. Also das Gefühl müssen wir hier noch hinbekommen. Aber Teilphase in das Spiel, dass wir so dominant und die Kontrolle haben, das ist einfach geil.
Ja, ja. Nee, und also gerade im Training konnte man natürlich noch, also konnte man schon einiges sehen, auch was die Idee vom Trainer ist. Fairerweise heute, Lask hat viel gepresst, ne? Ihr hattet viel Druck. Eine gute Übung, glaube ich. Auch gerade für die jüngeren Spieler mal zu sehen, wenn ein richtig auch im Pressing erfahrener Gegner einen anläuft, wie man sich da befreien kann. Es wurde auch immer wieder Lösungen gefunden, also das fand ich gut. Mein Gefühl sagt mir, ihr habt noch nicht all das umsetzen können, was man so im Training sehen konnte, aber das ist normal. Das hast du auch gerade gesagt. Es braucht einfach noch ein bisschen Zeit.
Ja, man braucht auch einfach Testspiele. Ja. Weil im Training, ja, Training ist Training. Da kannst du Start, Stopp machen. Im Spiel geht einfach durch. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir erkennen im Spiel, also wann bringen wir diese Intensität gegen den Ball? Also wann machen wir den Pressing? Wann nicht? Wenn hier machen wir tiefes Verteidigen? Sind wir kompakt? Gehen wir nach vorne? Also ja, all diese Abstände und so müssen stimmen, wirst du erfolgreich daran sein. Und ja, es ist einfach geil, dass du jede Woche Schritte dahin machst und dann einfach so das Gespür hast von, okay, jetzt geht los, jetzt geht's nicht los.
Ja, nächste Woche kommt natürlich nochmal ein sehr spannender Test mit Borussia Dortmund. Da wird man auch nochmal richtig gefordert werden. Aber ich glaube, das hilft. Und wenn man erfahren ist, und gerade du bist es, du hast auch schon viele Vorbereitungen gemacht, aber auch viele Fans wissen das, Ergebnisse in der Vorbereitung, sowohl gute als auch schlechte, es ist alles egal. Es zählt nur Mannheim am ersten Spieltag. Ohne dich, wie wir gehört haben. Ja. Ne? Leider noch eine Rutschsperre aus letzten Saison in Münster. Aber danach geht es dann auch für dich richtig los. Vielleicht noch zum Ende. Wir wollen dich nicht zu lange von den anderen abhalten. Genau, genau. Du bist zu uns zurückgekommen nach Düsseldorf. Ich glaube, alle haben sich gefreut und auch noch herzlichen Glückwunsch, dass du Kapitän geworden bist. Wir finden auch, und was wir auch vom Podcast gehört haben, viele sagen eine gute Wahl. Und also wir haben sehr viel Vertrauen, dass du das hinbekommen wirst. Kannst du uns einfach erzählen, so was war so der Grund, was dich bewegt hat, dass du gesagt hast, ah ja, Düsseldorf, ich hatte das eine Jahr, es ist auch durch deine Verletzung, glaube ich, Unterarmbruch war es oder so, leider nicht so zu Ende gegangen, wo man gesagt hätte, oh ja, ich habe alles zeigen können, weil ich halt auch lange verletzt war. War das einer der Gründe, dass du gesagt hast, ja, ich will einfach nochmal, da ist noch mehr zu tun, so nach dem Motto? Oder was hat dich bewegt, nach Düsseldorf zurückzukommen?
Ja, gibt es eigentlich mehrere Gründe. Eigentlich egal, wo ich anfange, aber also ich hatte ja keinen Vertrag mehr in Münster, nur bei den Klassenerhalt. Aber ich war eigentlich Münster, Eindhoven, wo meine Frau und Kinder wohnen.
Ja.
Ist ja ein bisschen mehr als 2 Stunden entfernt. Also ich war in die Woche in Münster und ich war einmal in die Woche zu Hause. Also das ist ja ein sehr wichtiger Grund für mich, ich sage so, ey, egal Klassenerhalt oder nicht, das ist eine sehr schwierige Situation. Ich habe mit voller 100% dafür entschieden, in Münster zu spielen, wieder zurückkommen nach Europa, nach ein Jahr Australien. Ja. Ich habe mich sehr, sehr, sehr wohl gefühlt in Münster. Aber mit Familien ging es einfach nicht mehr so. Das ist ein Grund. Anderer Grund ist, dass Alex hier ja auch Trainer ist.
Ja.
Ich habe sehr gut mit ihm zusammengearbeitet. Ich habe seine Art und Weise geliebt. Ich war sehr traurig, wenn der entlassen werde in Münster. Dann gibt es natürlich den Verein an sich. Geiler Verein, ich hatte eine geile Zeit hier in der 2. Bundesliga.
Das wollten wir hören.
Weil wir sehr gut dran waren. Leider mit meinem Armbruch am Ende letzte 7 oder 8 Spiele vermisst.
Ja, genau.
Und dann einfach für mein Gefühl durch den Hintertür weggegangen. Also für mich war das so, ja, manchmal geht man mit einem gutes Gefühl weg, manchmal geht man mit einem schlechteres Gefühl weg. Das war so bei mir. Aber in die 3 Jahre habe ich kaum etwas vermisst. Von Düsseldorf war mein bester Freund. auch noch hier war. Also immer den Connection gehabt mit Düsseldorf. Und Düsseldorf ist auch ja nicht weit entfernt von meiner Heimat.
Das ist halt
nur eine Stunde. Also es gibt mehrere Gründe. Und ich sage immer, manche Sachen in der Welt passieren einfach so, weil die passieren müssen. Und dann kommt einfach etwas auf deinen Weg. Und ich glaube, das war so, ja. Ich glaube, ich habe alles genannt.
Nein, klingt gut. Wie geht's, Jordi? Ist er glücklich jetzt in Waalwijk?
Ja. Ist für ihn auch sehr nah dran bei seiner Heimat.
Genau.
Für ihn war Düsseldorf noch ein bisschen weiter als für mir jetzt. Aber ja, ich glaube, jeder kennt Jordi seine Geschichte. So
klar.
Mit wenig Spielminuten, unglücklich, Verletzungen, kannst alles sagen. Also jetzt muss die Saison noch anfangen, aber... Der ist gesund, der macht eine gute Vorbereitung.
Sehr schön.
Der hat Spaß da und ja, ich hoffe, der bleibt fit und findet wieder diese Bock und Lust wieder zurück im Fußball.
Genau. Ja, dann sag ihm liebe Grüße von allen in Düsseldorf. Ich glaube, er hat hier viele Freunde darum.
Das 100% soll ich machen.
Ja, genau. Jorit, wie gesagt, wir wollen dich nicht so lange von den anderen Leuten abhalten. Du kannst ja einfach irgendwann nochmal wiederkommen. Wir spielen ein paar Spiele in der Saison und dann schauen wir mal weiter.
Können wir gerne machen, kein Problem.
Sehr schön.
Also dann gebe ich dem Mikrofon wieder weiter.
Genau, dann darf Andi wieder sprechen.
Ganz lieben Dank.
Vielen lieben Dank, Jorit.
Ja, mach's gut.
Ciao.
Genau. Und viel Erfolg natürlich. Und Gesundheit.
Ciao.
So,
wir räumen hier kurz wieder um.
Ja, wir bauen wieder um und machen weiter. Ja, das war ein Überraschungsgast. Sag ich mal, nicht nur eine Fotobombe wie bei Schleusener, sondern...
Ja, wenn ihr euch jetzt jedes Mal steigert, Druck ist da.
Naja, wir haben doch eben schon die nächsten Deals eingetütet, ne? Also darum... So, wir machen hier gerade Technik-Check.
Nee, das ist genau.
Alles ich läuft. Ich
gehe das MacBook aus, aber es läuft.
Es wäre wirklich bitter, wenn wir das Bild verloren hätten in dem Moment, in dem Jorit Hendricks hier reinkommt. Nichts gegen dich, Daniel.
Nein.
Aber das ist natürlich immer schön, wenn...
Aber jetzt habe ich es hier ein bisschen griffbereiter. Sieht zwar nicht mehr ganz so schön aus, aber ich habe die Technik im Griff.
Genau.
Perfekt. Machen wir weiter.
Wir haben natürlich jetzt eben schon viele Aspekte von ihm zur ersten Halbzeit gehört. Wir machen das ja generell bei den Testspielen so, dass wir jetzt da ja nicht auf jede einzelne Szene eingehen würden. Es gab halt... eigentlich nur so zwei richtige Chancen vom LASK. Also ich fand, defensiv haben wir eigentlich ganz gut gestanden. Einmal hat sich halt Dominik Heinz so ein bisschen überlaufen lassen, da stand er falsch und dann konnte er da nicht mehr korrigieren, eingreifen. Aber Lasse Ries, über den wir ja eigentlich auch mal sprechen könnten, der hat dann durchaus gut im 1:1 pariert und dann gab es eine Minute später nochmal eine Szene, wo er auf der anderen Seite aus einem spitzen Winkel reagieren musste. Vielleicht reden wir mal über Lasse Ries, denn er ist ja die vermeintliche Nummer 1 diese Saison. Also das ist zumindest die Planung und alle Zeichen deuten auch ein bisschen in diese Richtung. Und dann frage ich dich mal wieder, Daniel, wie hat der Lasse Ries denn heute gefallen?
Ich glaube, es war ein sehr gutes Spiel für ihn, um auf Top-Niveau zum ersten Mal, und ich meine, da können wir dann die ersten vier Testspiele müssen wir ein bisschen in Klammern setzen. Mhm. Auch einfach wie alle Torhüter, egal wer zwischen den Pfosten stand, auf wie viel zu tun bekommen haben. Dass es ein gutes Spiel war, um ein Gefühl zu bekommen, wie funktioniert der Spielstil, wie sind auch gerade die Abstände bei ihm bis zur Kette vor ihm. Und das ist sicherlich auch anders als Mainz. In Mainz kommt dann dazu natürlich keine Spielpraxis oder auch wirklich dann in der letzten Saison, als er dann mal im Tor war, schwierige Phase, da auch gerade als die Köpfe sehr weit unten waren in Mainz. Und ich glaube, dass da auch wirklich Gold wert ist und wir sind jetzt gerade bei einer Laie, dass jetzt schon hier ist, dass er noch Testspiele hat, noch Trainingswochen hat, das Gefühl bekommt, dann auch mit dem Torwarttrainer darüber reden kann, nochmal Anpassungen machen kann gegebenenfalls.
Ja.
Ich fand es da auch ganz spannend, dass er versucht hat, glaube ich, eher auch ein bisschen zu viel Risiko zu gehen, sowohl beim Rauslaufen als auch in der Spieleröffnung.
Das fand ich übrigens sogar in St. Tönnies in ein, zwei Szenen, da, wo ich auch gedacht habe, mein Junge, so offensiv musst du hier gerade gar nicht losgehen. Das hat er heute fortgeführt, aber ehrlicherweise, ich lasse dich sofort weiter ausführen, oder nee, gib dir das als Frage mit, aber passt das nicht zum System von Alex Ende ziemlich gut, da so einen offensiv denkenden und auch spielerisch aktiven Torwart hinten drin zu haben?
Also ich glaube, als wir mit Alex Ende drüber gesprochen haben, war der Satz, ich sage jetzt nicht im Wortlaut sinngemäß, wir wollten das aktive Profil. Also damit ist die Frage schon beantwortet. Also alles, was ich sagen kann, ist damit schon dann vom Tisch. Und bei Alex Ende, genau, also deswegen war auch der Wunschkandidat. Und ich glaube halt einfach auch gerade mit der Backstory Mainz vergangene Saison ist es einfach wichtig, dass er genau eben diese Spiele bekommt. Und wir haben ja auch gerade mit Jure drüber gesprochen. Auch es ist ja was anderes beim Testspielgegner Mittwoch. Wusste keiner richtig zu greifen. Wie gut ist das jetzt? Was kommt da auf einen zu? Und jetzt gerade auch in der Situation gegen den LASK, dass sie da echt auch ein paar absolute Pfeile vorne hatten. Ich glaube, das ist ein sehr guter Indikator, wann komme ich raus, wann bin ich auch wirklich aktiv. Und ich glaube, ihnen dann so, ich bin kein Torwart-Experte, aber ich glaube, ihnen so ein bisschen einzufangen, ist einfacher, als ihm in den Po zu treten und zu sagen, naja, du musst jetzt schon noch ein bisschen aktiver sein. Von daher, ich glaube, das war jetzt ein richtiger mit allen positiven und vielleicht so ein bisschen wackeligen Szenen oder Szenen, wo es gerade gut gegangen ist. Mhm. Ein wichtiger Eindruck einfach für alle Beteiligten, aus denen er und ich habe am Donnerstag mit ihm gesprochen. Mhm. Er wirkt super, super, super lernwillig und hat auch gesagt, er hat extra bewusst in Mainz gesagt, ich will diesen Schritt machen, weil ich auch in eine andere Rolle kommen will.
Ja.
Und jetzt, und das ist halt was anderes, wenn du dann Nummer 2, Nummer 3 bist, die Mainzer, genau. Torwart-Dynamik war eh nochmal spektakulär, weil du eine klare Nummer 1 hast und dann hast du plötzlich den statistisch besten Torhüter der Liga mit 35.
Ja. Genau.
Und dass du dann halt einfach Woche für Woche gebraucht wirst, aber auch gefragt bist, und halt auch in diesem Rhythmus bist. Das ist halt was ganz, ganz anderes.
Ja, die Spielpraxis. Ne? Wir haben glücklicherweise, wir haben eben, glaube ich, schon mal gesagt, ne, wir haben noch 2 Testspiele, Dortmund und Hannover. Und die Minuten werden ihm, glaube ich, gut tun.
Ja.
Ja, und zumal wir ja die Strategie jetzt auch fahren, dass sich zumindest in den Spielen ja auch mindestens eine Halbzeit die beiden Stamm-Innenverteidiger womöglich oder auch die Viererkette mit dem Torwart jetzt so ein bisschen finden kann. Da, also das muss natürlich noch mehr Abstimmung haben, aber klar ist auch bei Torhütern immer, es gibt halt so die A-Note und die B-Note. Und in der A-Note hat er heute recht gut gehalten, da gab es überhaupt nichts zu beanstanden. Ne? Also 2-mal in der ersten Halbzeit, hat nochmal starken Flachschuss in der zweiten Hälfte gehalten, hat als einziger durchgespielt heute. Und in der B-Note gab es in der zweiten Halbzeit gab es mal eine Szene mit einem bösen Fehlpass, die richtig hätte übel enden können, weil das Tor leer war und der Schlenzer dann einfach nicht drin gelandet ist.
Ich glaube, da werden noch ein paar Leute auf der Bank durchgeatmet haben, dass der jetzt einen Meter zu weit links ging und nicht rechts rein.
Aber also ganz ehrlich, sowas habe ich von Kastenmeier auch schon mal gesehen, so ist es nicht. Das passiert auch anderen Torhütern, Manuel Neuer oder sonst wem, und gerne im Testspiel.
Ja,
also genau, wirklich richtig. Gerne im Testspiel.
Genau.
Solange das dann in der Liga nicht der Fall ist, kann ich damit leben, und das ist aber auch bei einem aktiven Torhüter meistens der Preis, den man ein bisschen zahlt, dass es solche Momente mal geben kann. Wichtig ist nur, dass sie nicht so häufig vorkommen, weil ansonsten bin ich inzwischen auch der Meinung, dass man sehr von solchen Torhütern profitiert, die nicht auf der Linie kleben, weil einfach Situationen im Anlass schon erstickt werden, die sich ansonsten vielleicht zu etwas Gefährlichem entwickelt hätten. Und darum, ja, also das war heute spannend zu sehen, weil das erste Mal Lasse Ries so bei uns, ne? Also klar, Bundesliga hatte ich auch ein bisschen dann im Nachgegangen ja verfolgt, und trotz leichter, sag ich mal, leichter Abzüge würde ich ihm eine gute Leistung heute auf jeden Fall attestieren.
Und wenn ich auch den Bogen spannen kann zum Torwart-Trio jetzt, weil es ja auch, da habe ich auch am Donnerstag mit ihm drüber gesprochen, eine außergewöhnliche Situation, du hast 3 neue Torhüter, also Milan Čako passt da, erzählt er ja auch nicht rein, weil ich weiß gar nicht, wie häufig er überhaupt in der vergangenen Saison im Profitraining, wenn überhaupt mal war, er war es auf jeden Fall in der Vergangenheit mal, aber genau da jetzt auf jeden Fall nicht in der Situation, dass dann die Nummer 3 zumindest geblieben ist, plus neuer Torwarttrainer.
Ja.
Und ich habe da auch mit ihm drüber gesprochen, und es wirkt, das hat er auch bestätigt, es wirkt bisher, ich weiß nicht, wie der euer Eindruck ist, sehr homogen.
Ja.
Er hat eh gesagt, ich habe dann einmal, klar, ein bisschen plakativ das Kahn-Lehmann-Beispiel reingebracht, weil er ist noch froh, dass er sich noch daran erinnern konnte und da das kommentieren konnte. Nein, aber das so jung ist er ja auch nicht.
Ich wollte gerade sagen, sind alt genug dafür. Ja.
Ich glaube, ich auch nur 3 Jahre älter.
Naja.
Ja, jünger als ich von daher. Na, aber ich glaube, das ist einfach auch, glaube ich, für alle drei in dieser neuen Situation für sie gut, dass da jetzt kein Hauen und Stechen ist, sondern ist sehr gut sich eingroovt, und zum Beispiel Luis Lord habe ich den Eindruck, der ist eher so vom Stil her der etwas traditionellere Torhüter, ich auch eher mit den Stärken auf der Linie.
Definitiv Linientorwart, aber da ist er richtig gut im Training, also waren wirklich viele Sachen
schön
dabei.
Schön Elfer gehalten, zuletzt.
Ja, auch das.
Und ich glaube, wenn wir, und da haben wir auch immer wieder darüber berichtet, weil es einfach eine absurde Situation, also es war quasi das Plakativste in der ganzen Konstellation mit, wir haben 6 Drittligaspieler mit Drittligavertrag, wir haben 7 und dann immer so dieses Hochzählen, dass dann halt das Thema war, okay, der den einen Torwart zum Trainingsauftakt am Platz, das ist jetzt 3 Wochen her, also die Ausgangssituation, ich glaube, da werden alle Beteiligten kurz mal durchatmen und sagen, das erste Zwischenfazit haben wir sehr gut gemanagt.
Nee, also ich bin da auch jetzt positiv. Ich habe ja auch immer gesagt, ich bin noch zurückhaltend, weil ich sie einfach noch nicht so richtig habe spielen sehen bei uns. Und der erste Eindruck ist jetzt aber, dass das könnte funktionieren. Immer mit dem Konjunktiv natürlich versehen, das ist klar. Und wenn sich jetzt Milan Čako oder Lasse Riis einer noch die Frisur ein bisschen verändert, dann könnte man sie im Training auch noch besser auseinanderhalten.
Jetzt muss ich dran glauben, das war ein Wink mit dem Zaunfall, weil ich mehrfach gesagt habe, dass mir das...
Nicht nur dir.
Aber ab 30 Metern fällt es mir schwer. Also ja, Tobi hat es mir dann irgendwann mit Frisur erklärt und wer wie das Ausfaden hat und so weiter. Das Problem ist, wenn sie beide seitlich von dir stehen, hast du davon auch nicht viel.
Milan Čako hat einen Schnubi, aber den sieht man aus der Entfernung.
Da ist wiederum echt hilfreich. Das ist vielleicht ein kleiner Vorteil meines Jobs, wenn sie dann ein paar Minuten lang 10 Zentimeter vor dir stehen.
Ja.
Das hilft. Das habe ich jetzt auch am Freitag schon bei Lasse Riis gemerkt. Da sind die Gesichtsformen doch eingeprägter dann plötzlich.
Ja, genau.
Und da kann ich jedem empfehlen. Häufiger ja Mix sonst.
Aber genau.
Deutscher mit dem Hubschrauber bereisen, das kann ich nur empfehlen.
Danke, Franz.
So, wir trinken den Aufgeweckten.
Ja.
Das ist ein Cola-Mix mit einer Person darauf. Der erinnert mich, wie heißt der nochmal, der Politiker, der in der Heute-Show immer so veräppelt wird, weil er so angeblich so alt ist. Der CDU-Politiker.
Ach, Philipp Amthor. Amthor.
Ja, genau. Ich finde, der sieht so ein bisschen aus wie Amthor.
Ja,
Mensch hier drauf. Ja,
ja, stimmt.
Also, Philipp Amthor,
der Aufgeweckte.
Genau, der aufgeweckte Cola-Mix.
Naja,
du darfst wieder den Zuckergehalt bestimmen.
Und wir testen.
Darf ich probieren vorher oder muss ich jetzt ins Blaue?
Jetzt in diesem Moment darfst du probieren.
Oh, mit Eis war alles besser, ne?
Ja.
Oh, die ist aber... Die ist aber fruchtig irgendwie.
Bezi-Verhältnisse, würde ich sagen, hält sich in Grenzen. Ne? Bei
säuerlich, aber... Nee, Nachgang.
10.
Ja, ich glaube, es ist auch ein 10er.
Soll ich uns nochmal ein paar Eiswürfel holen?
Oh, wenn du. Also
ich würde das machen. Ich opfere mich für diesen Podcast auf, persönlich und körperlich und überhaupt.
Wir brauchen einfach Eiswürfel. Ja, also über die Abwehr, wir müssen jetzt nicht nochmal über Sascha Riesch sprechen. Da haben wir neulich schon drüber gesprochen. Ist sowieso gerade konkurrenzlos, aber habe ich keine Bauchschmerzen, wenn er spielt. Darum, das ist schon okay.
Auch mit, wenn ich da den Einschub kurz bringen kann. Auch mit der, und das war ein Vorteil einer sonst für Presse sehr bescheidenen Position auf der Tribüne heute, weil sehr nah dran am Feld.
Allerdings.
Aber hilfreich dafür, Kommandos zu hören. Und also Dominik Heinz kommentiert ja alles weg. Also alles. Das ist super spannend, dass der mir nicht noch gesagt hat, da war ein Buchstabendreher drin im Schnellschuss. Wirklich beeindruckend. Und gerade auch bei Sascha Riech halt wirklich insofern sinnvoll, weil ich den Eindruck habe, ab und zu im Rücken, wir haben vorhin über Steven van der Sloot gesprochen, kann auch noch was passieren.
Nee, ist
und
richtig.
Da wird er gefühlt schon, bevor der Gegner da schon auftaucht, wird er quasi schon nach hinten beordert und das hilft auf jeden Fall. Und ich glaube, da wird es dann halt auch viel dann auch mit der Zeit zusammenwachsen und kam, glaube ich, in auch aus einer Rückrunde mit nicht allzu viel Rhythmus dementsprechend. Und gerade mit Ball, mit den Vorstößen, auf jeden Fall genau das, was es auch beim Ende Fußball braucht, weil jemand, der da quasi in der Linie auf einer Höhe mit den IVs steht, das wird nicht viel in der Grundordnung helfen. Von daher auf jeden Fall das Potenzial auch da.
Ja, und die Abwehr hat ja grundsätzlich auch gut gestanden. Es gab halt diese Doppelchance, aber das war halt auch wirklich mal aus so einem individuellen, ich sag jetzt mal, Fehler geboren, wo halt Heinz sich mal verschätzt hat, sowas passiert halt dann mal. Aber grundsätzlich hat das ja gut funktioniert. Und ja, also wir können, glaube ich, alle sehr gespannt sein, ob Meiser wirklich diesen Zweikampf gewinnt. Das Gefühl ist...
Dreikampf.
Den Dreikampf gewinnt, stimmt. Ja, Iguli ist jetzt auch wieder da.
Ja.
Iguli hat ja auch das Tempo, ne? Aber wo ja jetzt doch viele gedacht haben, Oberdorf und Heinz, das ist es ganz klar. Man hat gerade das Gefühl, das Profil von Meiser könnte den Ausschlag geben, dass es vielleicht anders läuft.
Vorhin Meiser auch einen Artikel gewidmet, unser erstes richtiges Stück dann nach dem Spiel. Und die Formulierung war, lauert auf Stadionverbrechung. Und da sind wir noch nicht bei, er ist jetzt in der Pole-Position oder was weiß ich. Aber wir sind bei der Ankunft vor 7 Tagen. Juli quasi halb in Elversberg. Meiser nicht mal 24 Stunden hier. Und, glaube ich, viele damit eher gerechnet, gehört er absolut auch dazu. Gib ihm erstmal 2, 3, 4 Monate nach. Ja. Er hat auch noch angesprochen, ich habe auch mit ihm gesprochen, dass er in der Rückrunde schon relativ sich klar war, im Sommer passiert was, weil ich meine, Augsburg hat halt auch 344 Innenverteidiger seit 12 Jahren. Von daher, da ist jetzt nicht mehr die Riesenperspektive. Und dementsprechend überrascht, positiv überrascht, wie schnell das alles geht. Und gerade ja auch von den Anlagen, die er mitbringt, das ist ja quasi erstmal so, das, also wenn du das hast, ist ja auch bei Elias Egolia auch so. Wenn du 35 km/h läufst, 2,4 Meter groß bist, dann wird es immer Trainer geben, die sagen, den Rest kriege ich dir auch noch hin. Also das, den Rest kann man lernen, so ein bisschen salopp gesagt. Und Felix Meiser bringt halt vieles mit, was nicht zwingend lernfähig ist. Und ich habe vorhin auch mit Alex Ende drüber gesprochen und er meint halt so ein bisschen das, was man über abgebrüht hat, lernt. Er hat auch gesagt, dafür hat er ja Tim und Heinzi, um eben da noch diese Schritte zu machen, dass sie zeigen, okay, wie stoße ich vielleicht mal einen Stürmer zum richtigen Zeitpunkt, bevor es dann gefährlich wird, Richtung Foul weg, um mir einen Meter zu verschaffen. Und wir reden von einem 19-Jährigen. Also könnte aber halt einer, und da muss ich auch anders denken, was Alex Ende von vornherein gesagt hat. Ich glaube schon seit der ersten Spieltags-PK damals, ist mir egal, ob 250 Profispiele oder 3 Regionalligaspiele oder U19-Spiele, wenn die gerade in dem Moment da sind, dann setze ich sie auch ein. Mhm. Und da scheue ich, das sagt natürlich auch fast jeder Trainer, scheue ich mich jetzt nicht vor den großen Namen. Und klar, da werden wir sicherlich immer noch ein oder zwei andere Kandidaten sprechen. Aber er ist absolut in diesem Frame zu sagen, könnte überraschen, wenn man das vergleicht zu dem, was halt auf dem Papier die Hackordnung ist.
Also bleiben wir aber doch gerade mal in dem Thema, weil es jetzt einfach so spannend ist. Wie gesagt, wir gehen ja jetzt sowieso nicht auf jedes Detail im Spielverlauf letztendlich ein. Aber wir haben ja in der zweiten Halbzeit übrigens interessanterweise 3 von 4 Spielern in der Viererkette gesehen, die in den letzten Spielen der Rückrunde Stammspieler waren. Nämlich dann mit Zimmermann, Oberdorf, Eguli. Und wir haben eben mit Jorit ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Die zweite Halbzeit lief ein bisschen anders. Und nach dem ersten Gegentor, was einfach ja schlechte Zuordnung bei einer Ecke war, ne, der Spieler vom Last Jürgensen, der war dann letztendlich total frei und konnte den Ball einfach Volley reinschieben.
Aber muss man auch.
Aber ich wollte gerade sagen, aber auch,
ne? Also das Ding mit der Innenseite von der Strafraumecke neben den kurzen Pfosten setzen, das hatte auch durchaus Klasse.
Ich dachte mir vom Winkel, da war ich kurz dabei zu sagen, ja, da kann ich jetzt nicht reingegangen sein.
Ich habe auch gedacht, aus dem Netz.
Genau, ich dachte, das ist so diese typische Illusion von auf der Gegenseite jubeln sie und der ist gar nicht aber drin, aber dann ist der irgendwie genau. Ja,
war er drin.
Respekt. Genau. Ich meine, Elias Aden hat ein ähnliches Ding gemacht.
Ja.
Welches Testspiel war es? Erstes, oder?
Nee, müsste in St. Tönis gewesen sein.
Ich glaube, sehr gut.
Ja, aber auf jeden Fall, da hat es nicht gepasst. Wie gesagt, wir sind jetzt hier nicht, um solche Tore zu analysieren. Ja. Das ist jetzt alles Quatsch. Was mir aber in der zweiten Halbzeit ein bisschen aufgefallen ist, es war nicht Egulis bestes Spiel. Es war jetzt nicht die Art Spiel, wo man, sagen wir mal, wenn man im Zweikampf ist, wo man rausgeht und sagt, oh, da hat er aber mal eine Duftmarke gesetzt.
Ja, das 0-2 wird wahrscheinlich in der Videoanalyse nochmal angeschaut werden.
Es gab vorher auch die eine oder andere Szene, wo auch mal so ein Doppelpass, wo er nicht richtig gut mitgelaufen ist, etc., wo dann Ries nochmal geklärt hat oder der Stürmer schießt an Pfosten in einer Szene. Es war leider meistens, war er mit in der Verlosung, das muss man sagen. Und das ist jetzt aber wirklich Spekulation, darum schiebe ich das vor, weil wir das nicht wissen können, aber man hat natürlich immer dann sofort im Hinterkopf, ja, vielleicht ist er im Kopf gerade wirklich noch ein bisschen beschäftigt mit anderen Dingen. Also wir wissen aber, was er kann und ich würde ihn auf gar keinen Fall abschreiben in der aktuellen Situation, eben weil sein Profil, zumindest was das Tempo betrifft, auch sehr hilfreich sein kann. Spielerisch kann man vielleicht schon einschätzen, dass Meiser da ein anderes Niveau hat im Spielaufbau etc., aber manchmal ist eben auch Physis gefragt und da kann natürlich Egulli immer noch eine gute Rolle spielen oder aber vielleicht geht er doch noch, aber im Moment hat man das Gefühl, wahrscheinlich wird er eher hier bleiben, jetzt nach dem Durcheinander, weil vermutlich auch andere Vereine erstmal jetzt abwarten wollen, was ist mit dem eigentlich so, ne? Oder was wie hast du ihn heute gesehen? Oder bist du anderer Meinung erstmal zu dem, was
ich, also ich glaube, gesagt habe? Bei Elias Egoli, da sind wir auch bei dem Punkt, was wir vorhin über Lukas Eichler gesagt haben, kann in, und da, das ist ja dann auch ein für Drittliganiveau ein absoluter Luxus, zu sagen, also ich habe auch vorhin gesagt, die sind in der dritten Liga besser in der Innenverteidigung besetzt als in der zweiten Liga. Das ist Wahnsinn. Ja.
Und wir haben noch nicht wirklich über Tim Oberdorf gesprochen.
Ja. Und wir sind jetzt bei dem, wenn wir ans letzte Pflichtspiel denken, bei den beiden, die da auf dem Feld standen.
Ja.
Und ich glaube halt einfach, sich dann auch den Luxus erlauben zu können, wenn alles so bleibt, und dann kommt ja auch keiner mehr dazu, das wird ja auch schon betont, dann soll es auch so bleiben, zu sagen, okay, da haben wir jetzt hier den, das passiert ja in der dritten Liga auch gerne mal, den 1,98-Stürmer, dann ist vielleicht Elias Egoli der Ansprechpartner, der ein bisschen besser passt als ein Tim Oberdorf.
Genau.
Und andersrum gedreht, die Szenarien für die anderen beiden dann. Sehr, sehr spannend. Und nice to have auf jeden Fall.
Ja, nee, sehe ich genauso. Also ich glaube, das wird spannend. Und dann ist da eben noch Tim Oberdorf, der wahrscheinlich auch nicht kampflos seine Situation aufgeben wird. Und ja, man muss da eben auch sehen, inwiefern natürlich auch Heinz dann konstant spielt. Auch der hat keinen Freifahrtschein, ist aber gefühlt gerade der gesetzte Mann da hinten drin. Sowohl verbal, aber auch im Spielaufbau, auch heute. Mhm. Da sind immer wieder Bälle dabei, wo man denkt, ah, richtig schön. Ja. Ne? Und nicht nur einfach nach links, rechts verteilt, sondern auch mal ins Mittelfeld. Und ich glaube, das will Ende auch sehen. Und das ist dann wieder der Übergang ins Mittelfeld. Wir brauchen heute, finde ich, wir reden mal nicht so viel über Elias Aden. Wir, glaube ich, bestätigen nur.
Hat er gut gemacht.
Auch wenn er heute wahrscheinlich mal lernen musste, es gibt halt auch Gegner, da hat man nicht so viel Zeit. Grundsätzlich hat er auch heute gezeigt, dass er diese Ruhe hat, dass er auch unter Druck nicht den Kopf verliert. Das konnte man auch heute sehen. Das war auch heute, wie ich fand, durchaus überzeugend. Wir wissen alle, da wird noch was passieren auf der Position. Also wir sollten jetzt trotz allem bei Elias Aden, glaube ich, alle zurückhaltend sein. Aber wie gesagt, ich will nicht zu sehr über ihn reden. Ich glaube, wir einigen uns einfach darauf, weiterhin, der ist richtig gut.
Genau.
Und wenn wir über Lukas Eichler gesprochen haben und gesagt haben, es war jetzt auch in der ersten Elf vielleicht so ein bisschen der Platzhalter.
Ja.
Also wenn Elias Aden, der heute der Platzhalter war und dann am Ende des Tages sehr guter Herausforderer und Backup ist. Ich glaube, da wird dann auch keiner, weder von den Fans noch von den Verantwortlichen sagen, er ist jetzt blöd gelaufen. Also nee, allein, dass du jemanden hast, der so guten Eindruck hinterlässt, bei dem du das Gefühl hast, da, auf den kannst du zählen, das ist halt schon ein gutes Paket und dass es auch Spiele geben wird, egal wer es dann hinten raus ist, da dann jemanden zu haben, der vielleicht 26, 27, 28 ist und die gewisse Erfahrung dann mitbringt, wird auch nicht schaden. Also genau. Wir sind häufig, glaube ich, bei vielen Personalkonstellationen gerade bei, wird nicht schaden, kann eher nur helfen, da ein paar Optionen zu haben.
Ja, und viele zeigen ja sowieso, dass mit ihnen zu rechnen ist. Buschama und Hendricks haben heute auch gut funktioniert, fand ich, aber es fehlt noch, ich glaube, das hat Joritz selbst eben ja auch ein bisschen eingestanden, es fehlt noch so ein bisschen der Automatismus hier im Spiel nach vorne, aber man merkt schon, dass die beiden so ein bisschen wissen, was geht. Buschama hatte hier und da mal auch mal ein gutes Dribbling, dann war die Flanke mal nicht so gut oder sowas, aber man sieht, das kann schon was werden. Ne? Also ich bin da eigentlich guter Dinge, was das Mittelfeld betrifft und ich lasse dich sofort dazu was sagen. Wer da, und wir haben ja jetzt den fließenden Übergang gemacht, wer da auch auf dem Feld, wenn ich die Leistung sehe, dann ein bisschen hinten dran scheint, ist eben Konzbruch, wo ich sage, gefühlt eher gerade kein Startelf-Kandidat.
Also ich habe auch das Gefühl, die letzten Eindrücke der, ich sag mal, 10 Tage, 14 Tage, wo ich da auf jeden Fall noch, als Buschama gekommen ist, ein relativ offenes Duell gesehen habe, beide auch mit ihren Stärken. Ich glaube, Buschama ist eher in den Spielen sinnvoll, wenn es viel durchs Zentrum geht, wenn es viel auf engen Raum geht. Alexander hat auch gesagt, immer anspielbereit, der scheut sich nicht, auch unter wirklich Gegnerdruck von 2, 3 Leuten zu fordern. Und Konzbruch hat es, glaube ich, wenn er denn mal eine gute Phase hatte, in den zugegebenermaßen gerade in Fürth bei der schwierigen Station, dann war es, wenn er so ein bisschen rausziehen konnte. Ja. Wenn er so ein bisschen Platz hatte, wenn er so ein Mittelding aus, also schon halb auf Flügel rausgezogen ist, ohne jetzt halt, da fährt er auch nicht das Tempo, da jetzt der neue Flitzer zu werden. Ja. Aber genau, dann ist es vielleicht auch, ich habe auch überlegt, die Tage, wäre es nicht vielleicht auch mal spannend zu sehen, wenn Konzbruch quasi in die erste Elf rotiert, weil ehrlich gesagt, er ist da halt auch schon die Person, die viel antreiben muss.
Weil er der Erfahrenste ist jetzt in der zweiten Halbzeit in der Zentrale. Ne? Ja. Das stimmt, ne? Da hat er González etc. Das stimmt, das ist vielleicht, wäre das ihm gegenüber auch mal fair und da hat er wirklich unerfahrene Leute um sich herum, das ist absolut richtig.
Wobei,
und,
vielleicht passend auch dazu, was ich noch zu Buschama sagen wollte, vielleicht ist da auch ein Argument, dass Hendricks und Buschama, wir haben ja auch mit Jo drüber gesprochen, einfach auch da jetzt gerade bei der vermeintlich besten oder besseren Elf oder erfahrenen Elf, ich glaube erfahrenen Elf sind wir auf jeden Fall bei der safesten Formulierung, die beiden sind, die auch genau mit der Positionierung wissen, okay, welche Räume können wir bespielen, wo ist Platz, und das fand ich bei Buschama heute ganz spannend. Ich habe das Gefühl, der hatte halt eben durch die Ende-Stil-Erfahrung hat er häufiger als so manch anderer gecheckt, ah ja, okay, da sind jetzt plötzlich 30 Meter Platz, weil es halt einfach super eng wird, von beiden Mannschaften dann, weil der LASK musste dann irgendwann es eng machen, weil sehr viele bei Fortuna haben, weil du kannst ja nicht einfach irgendwie einen Gegenspieler da stehen lassen. Und das hat er sehr gut gerochen. Die Anschlussaktion, da sind wir jetzt auch wieder bei den Ungenauigkeiten, da war noch Luft nach oben. Ich denke auch an ein, zwei Situationen. Das passt dann ja auch ganz gut von über die rechte Seite, halbrechte Seite dann mit Van der Sloot. Und da waren dann auch Aktionen, wenn die Bälle ein bisschen besser kommen, dann hast du halt die Rakete Van der Sloot da auf dem Flügel und dann kann das auch absolut Tempo aufnehmen. Und dann kann es super gefährlich werden. Heute haben wir halt davon wenig gesehen, weil halt immer mal ein bisschen in den Rücken oder einen Meter zu kurz. Und man musste sich dann immer so ein bisschen die Feinjustierung und kurz nochmal einen Kontakt mehr haben. Wir haben ja auch viel gesehen mit zwei Kontakten über die Trainingswoche, das ist ja wirklich Gold
wert. Aber im Spiel haben wir es nicht so sehr gesehen. Ja, ne? Das müssen wir ehrlicherweise sagen. Ja. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich dir noch stellen wollte. Haben wir denn so viele Inhalte aus der Trainingswoche heute auf dem Spielfeld gesehen? Fand ich nämlich nicht, aber dazu gehört einfach zur Wahrheit, dass der Gegner halt auch einfach so stark gepresst hat. Der hat uns da wenig Entfaltung gelassen. Aber
auch mehr als, also das, jetzt muss ich es doch zum zweiten Mal ansprechen, mehr als in der Endspurtphase vergangene Saison, wo Alex Ende dann ja, glaube ich, schon sehr in diesen Kompromissmodus gegangen ist.
Total.
Sprechen bei der Antrittspressekonferenz mit Sven Mislintat drüber. Ja. Spielt eine Rolle, ob das
Schinter
das
aktuell, auf der 10 und bla, nichts ist passiert.
Keine Flügelspiele haben. Plötzlich spielt Marin Ljubicic links außen, weil Alex Ende hat gesagt, so kommen wir halt am besten ins Pressing.
Ja. Ja, das war ein purer Parkmatch.
Und das fand ich zum Beispiel heute beim Spielaufbau, also so bei diesem Vertikalwerden und wie es dann so schön heißt, im Endesprech Ebenen überspielen. Mhm. Viel Luft nach oben, aber oder viel, was noch gezeigt werden kann. Einfach, weil es nicht so häufig probiert wurde. Aber so mit dem, wie es dann teilweise, ich sag mal, Ries, Aden, Innenverteidiger, mal kurz, und dann kann dann auch immer ein paar Ungenauigkeiten dazu, aber wie sie es halt versucht haben, eben um auch den Gegner ein bisschen zu locken, die Außenspieler, denen so ein bisschen Raum zu verschaffen. Mhm.
Ja, da dachte ich mir, was du ansprichst, also nur als Erklärung, ne? Dreieraufbau, Aden in der Mitte zwischen den Innenverteidigern sehen wir jetzt häufiger als Stilmittel, aber auch manchmal versetzt, dass er auf der rechten Seite ist, aber Aden ist da oder der Sechster in Spee, der kommt, wird da eine wichtige Rolle spielen, das sehen wir jetzt in diesen Aufbauszenen.
Und halt auch zu locken. Einfach, das haben wir dann im April, Mai gar nicht gesehen und ich denke mir, lieber es sehen und es ist noch Luft nach oben, als zu sagen, okay, wir sind jetzt immer noch weit davon entfernt, zu sagen, dass wir überhaupt was von dem sehen, wir haben ja auch mit Theo drüber gesprochen, was in Münster die Mannschaft dazu gebracht hat, dass dann ganz in Zweitliga beobachtet plötzlich gedacht haben, was ist denn jetzt hier
was
los mit denen?
Was ist da jetzt los? Ja. Und man sieht natürlich bei den individuellen Spielern, dass sie Qualität haben und darauf wird es auch in der dritten Liga ankommen, dass die individuelle Qualität vorhanden ist und darum bin ich da zuversichtlich. Das gilt übrigens jetzt, wenn wir über das Mittelfeld sprechen, auch über Schlottmann, über den Sturm. Ich finde, man sieht immer diese Dinge, die wir auch schon letztes Mal angesprochen haben, also dass Schleusener ist so eher der Lauernde, aber ich finde immer, wenn er den Ball am Fuß hat, passiert was Gutes damit. Also das sind nicht immer die ganz großen Momente. Hottmann ist der physisch einfach viel präsentere, der Ackerer hat natürlich diese Riesenchance, muss man einfach sagen. Er spritzt halt, und das ist aber die Belohnung für dieses Ackern, er spritzt in diesen Rückpass rein, dribbelt den Torwart noch aus und dann hat er den Ball auf links und ganz schlecht koordiniert, tritt mehr in den Rasen als in den Ball und dann ist eigentlich die 100-prozentige, das leere Tor ist da vergeben. Nichtsdestotrotz fand ich ihn vom Arbeitsaufwand, wie er da in der Physis manchmal reingeht, natürlich holt er nicht jeden Kopfball, aber er beschäftigt die Verteidiger da vorne. Das Problem ist aber einfach, die beiden wurden wenig eingesetzt. So, ne? Und auch wenn mal was über außen kam, dann keine Flanke, mit der du ernsthaft was anfangen konntest.
Und ich glaube, er wurde auch richtig getestet als Spieler. Jetzt, wir haben ja vorhin über die Spieler gesprochen, die noch keine erste, zweitliga Erfahrung haben. Ich glaube, da gab es den einen oder anderen Zweikampf, bei dem er sich vielleicht im Nachhinein denkt, boah, so machen das dann die Verteidiger, die in so und so vielen Wochen dann Champions-League-Quali spielen müssen. Weil das war dann häufig, er hat den Körper reingestellt und dann kam einfach der Schritt nach links und dann war der Fuß des Verteidigers plötzlich halt vor Hottmann und er ist dann so ein bisschen fast schon nach hinten getaumelt. Aber da sind wir auch wieder bei der Qualität der Einzelspieler vom LASK. In der dritten Liga weiß er genau, was er zu tun hat.
Ja.
Und deswegen, ich glaube, das ist dann auch eine der Personalien, bei der ich sage, das ist jetzt, also alles, was wo es vielleicht heute so ein bisschen, wir haben vorhin viel das Wort Lehrgeld, wo heute ein bisschen Lehrgeld gezahlt wurde, ist es jetzt nicht der Maßstab für Stuttgart 2, Hoffenheim 2 und Mannheim dann im August.
Genau, und so sehr ich dann Quialatito oder auch Paulina in der zweiten Hälfte zumindest punktuell dann immer mal gut finde, Quialatito geht einmal richtig schön in den Ball rein, wird dann im letzten Moment noch geblockt, aber da hat er so seine Wendigkeit und Spritzigkeit auf jeden Fall nochmal gezeigt. Er hat ein Profil, also er ist sicherlich kein Startelf-Kandidat, aber jemand, den man wirklich reinbringen kann, der dann als Joker noch was bringen kann. Jordi Paulina auch, dem würde ich mal so ein Erfolgserlebnis vielleicht mal gönnen. Ich glaube, das täte ihm mal in so einem Spiel sehr gut. Mal, ne, so ein Treffer einfach, auch mal vielleicht einen wichtigen. Bei ihm habe ich das Gefühl, ihm fehlt gerade so ein bisschen so die absolute Überzeugung, dass er es hinbekommt, weil ich finde, man sieht bei ihm auch immer, der hat Tempo, der kann auch im Tempo mit dem Ball was unternehmen, aber er kommt leider zu selten noch in diese Abschlusssituation im Moment. Ne? Und das ist aber auch ein Problem, was du eben im Zusammenhang mit Konzbruch angesprochen hast.
Ich wollte es gerade sagen,
ja. Ne, dass die Mannschaft halt, dass es halt auch gerade schwierig ist, ne? Dann sind halt Leute wie Saug oder Slimani und so, die halt doch eher unerfahren sind, da ist es halt einfach schwieriger, dann sich auch, oder dass man in Szene gesetzt wird.
Er ist, glaube ich, bemüht, sehr viel zu regeln. Ich habe ihn sehr, also auch häufiger jetzt quasi bei uns 5 Meter Luftlinie entfernt, auf der Rechtsverteidigerposition, wo er dann versucht hat, ein bisschen mit auszuhelfen, wo er versucht hat, irgendwie Überzahl zu schaffen, um dem Defensiv so ein bisschen herzugeben. Und dann ist ja die logische Schlussfolgerung, wenn dann der Ballgewinn kommt, was ja dann das Ziel ist, ja, dann ist er halt, dann fehlt er halt vorne. Und also das wäre halt vielleicht auch ein spannendes Unterfangen gewesen, vielleicht kommt es ja dann noch gegen Dortmund, ihn jetzt vielleicht mal gegen Schleusener zu tauschen. Oder, aber da wird es dann wahrscheinlich eh auf hinauslaufen. Ich schätze mal, dass gegen den BVB wir dann aus der, wir wechseln durch Phase raus sind, sondern in die Phase kommen, wo dann...
Das sagt uns unser Gefühl.
Vielleicht hat sich bis dahin sogar noch was am Kader getan, man weiß es nicht.
Das wäre natürlich noch was anderes.
Bevor wir, ich würde gleich gerne zu Saug und Slimani.
Der Sommelier.
Genau, ich habe nicht viele Jobs heute in dieser Folge, sehe ich, außer den Raum umbauen und die Getränke servieren. Aber das ist
der
vollkommen
Flow
in Ordnung.
Stimmt, das ist wichtig.
Wir haben die Abfahrerin, haben wir.
Die passt auch eigentlich als letztes, ne?
Die Abfahrerin ist Rhabarber Minze. Und auch hier, Daniel, du sagst uns den Zuckergehalt.
Okay.
Hey, komm, wir gehen auf 8, einfach nur, um irgendwo in der Mitte zu bleiben.
Oh, die ist gut. Das mag ich.
Die finde ich interessant. Ich bin nicht der Minztyp, aber wie bei der Sprite-Minze.
Ja, genau.
In so einer Kombination gar nicht so verkehrt. Zuckergehalt 8, sagst du?
Rhabarber-Limo finde ich nämlich ziemlich gut.
Ich finde die nicht so süß.
Ja, ich habe es ja gesagt, bevor
aber ich würde auch nicht zu tief gehen. 8 ist vielleicht ganz okay.
Die Krönung
ist 8 ist vollkommen korrekt, Daniel.
So, stark.
Herzlichen Glückwunsch.
Wir machen dich zum Zuckergehalt.
Ich wollte es gerade sagen, wenn ich noch einen neuen Job brauche,
dann bist du unser Zuckerexperte.
Genau, dann so. Vielleicht aber, um, sage ich mal, auch wirklich so den Personalrundblick noch ein bisschen abzuschließen. Ich wollte noch mal über Slimani in der zweiten Halbzeit reden.
Ja.
Den, wo Tobi mich schon ganz wüst abgecancelt hat, dass er den nun gar nicht...
Unser Tobi hier? Dass
er ihn nun gar nicht so weit sehen würde.
Och,
ich sage, das könnte ein veritabler Joker sein in der dritten Liga, meiner Meinung nach. Trotz fehlender Erfahrung, denn das ist mir jetzt diese Woche im Training eingefallen. Er hatte eine wirklich starke Technik.
Ist ein Baller.
Und ja, ihr kennt das. Ihr müsst da mal drauf achten. First Touch, da ist er richtig gut.
Ja.
Die erste Ballberührung bei ihm sitzt normalerweise. Der verspringt nichts, den kann er sofort verarbeiten und dadurch kommt er sehr schnell vom Fleck. Einfach, ne? Nicht nur, weil er selbst schnell ist, sondern weil er die Technik hat, auch einen schwierigen Ball vernünftig mitzunehmen. Und das ist mir jetzt ein paar Mal aufgefallen. Du hast recht, am Mittwoch war viel Licht und Schatten. Heute fand ich ihn von den offensiven Leuten in der zweiten Halbzeit den auffälligsten.
Und du hast gesagt, die erste, der First Touch sitzt auch immer häufiger. Und ich glaube, das ist wesentlich dafür, dass er immer besser ankommt. Die letzte Aktion sitzt auch. Also wann vom Ball trennen, da hat Alex Ende auch vorhin noch gesagt, da sind wir natürlich auch mit ihm dran. Wann ist der Moment für, und da sind wir auch bei Kilian Saug.
Genau, das macht natürlich ein bisschen besser
als Saug. Genau, wann ist der Moment fürs Risiko und wann ist auch mal die Phase für einfach halten, sauber halten. Und das vielleicht auch einfach, weil er einfach auch häufig aus der Distanz einfach abzieht. Ich meine, so kann man es natürlich auch lösen.
Ja.
War die beste Chance in der zweiten Halbzeit.
Ja,
wird abgefälscht und da musste der Torwart vom LASK wirklich alles aufbringen, um den rauszukratzen.
Und ich hatte auch, also ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass, also ich glaub, vielleicht so ein bisschen der Vibe von, naja, uns jetzt hier durch kombinieren wie Prime Barcelona werden wir eh nicht, da können wir die auch mal versuchen.
Ja. Nee, aber das ist ja okay. Ja. Und das sind ja Leute, die sind jetzt nicht zwingend Startelf-Kandidaten, aber das sind so typische Leute, die kommen frisch mit Energie rein, die haben Tempo und Technik. Das kann Drittliga-Gegnern wirklich wehtun in der 70. oder 80. Minute. Das kann wirklich nochmal Schwung bringen. Ne?
Und Thema Anzahl der Pflichtspiele. Also da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen. Ich sage jetzt gar nicht mehr, Slimani jetzt quasi der Held für Niederrhein-Pokal, aber ich denke jetzt an dienstags oder mittwochsabends in Regensburg.
Ja.
Vielleicht schon ein bisschen tiefer Platz, Beine schwer, wieso nicht?
Genau, nee, sehe ich genauso. Wieso nicht? Gutes Schlusswort, gerade zu den jüngeren Spielern so. Ja, Jorit hat es eigentlich auch gesagt, ich finde, wir müssen diese Tests dann auch nicht überinterpretieren. Ich glaube, ihr habt heute, oder du im Speziellen, ihr habt geschrieben, eigentlich eine ordentliche Leistung. Ja, in Teilen würde ich mitgehen. Also, wie gesagt, ich hätte gerne ein bisschen mehr aus der Trainingswoche gesehen, das sage ich ganz ehrlich. Aber muss man auch immer abwarten, wie realistisch ist das gegen so einen Gegner. Also, LASK, muss man dazu sagen, hat jetzt nicht geglänzt in der Vorbereitung bisher, und obwohl sie Doublesieger in Österreich sind, haben sie ihren besten Spieler mit Kalajdzic verloren. Das, was wir so gehört haben, wir haben uns heute mit Kollegen aus Österreich einfach auch unterhalten, die uns so ein bisschen da ein Bild gegeben haben, dass der LASK letzte Saison war sicherlich noch ein anderer als jetzt, aber du hast es auch angesprochen, individuell sind wir gerade Drittligist, da können wir uns nicht mit den Einzelspielern vergleichen, das muss man einfach ganz klar sagen, und dafür war es dann doch gerade in der ersten Halbzeit von der Kompaktheit sehr ordentlich. Oh, danke.
Oh, jetzt wird es dunkel.
Das ist schlecht. Warte mal, ich gehe mal vorne in den Schalter. Vielleicht geht es auch wieder anderen.
Gucken wir mal. Ah, es ist. Wir haben uns nicht genug bewegt.
Das hat den Presseraum vorhin auch.
Wir haben uns nicht genug bewegt, war das Problem. Ja, okay, alles klar. Darum, also logisch, ich bin jetzt, sag jetzt auch nicht, es ist alles wunderbar. Ich falle jetzt aber auch nicht aus allen Wolken. Ich finde, man musste das einplanen, dass man das heute verlieren kann.
Ja, das war
man hat aber durchaus auch gute Dinge gesehen, und wir müssen jetzt, da drüben ist Freude bei Fortuna Spieler beim Billard, die hört man vielleicht gerade. Wir müssen jetzt auch realistisch sein. Wir haben uns jetzt richtig knackige Gegner ausgesucht. Ja. Also sowohl gegen Borussia Dortmund als auch gegen Hannover 96 sollten wir jetzt nicht unbedingt mit Erfolgen rechnen. Aber wenn wir uns alle davon nicht verrückt machen lassen, dann können das einfach sehr wichtige Tests sein, eben auch für solche jungen Leute, aber eben auch, um diese Aufgaben auf den Prüfstand zu stellen. Ja. Das würde uns jetzt nicht helfen, wenn wir gegen Achtligisten gerade spielen. Das muss man einfach sagen.
Das haben wir schon getan, und das war erfolgreich. Das hat die Tore haben wir geschossen. Das reicht.
Ja, genau. Und darum sage ich ganz klar, jetzt denkt nicht nur, weil das Spiel heute verloren wurde, das war ein Misstrainingslager, die haben hier nichts gerissen und die Mannschaft ist zerstritten und der Trainer hat keine Ahnung. Und so sieht's nicht aus.
Und ich habe auch dran gedacht, als ich die Überschrift gewählt habe, dass da Doublesieger reinkommt, und nicht damit es alles krasser klingt, sondern weil es, glaube ich, auch für den einen oder anderen eine gute Einordnung ist, dass der LASK einfach in einem sehr guten Moment ist. Also wird wahrscheinlich, und da nehme ich mich auch gar nicht raus, die eine oder andere Person sein, die jetzt nicht so der Tiefenexperte im österreichischen Fußball ist, und dann, ob Überraschungsmeister Sturm Graz ist oder der LASK oder sowas. Ich glaube, das ist halt einfach wichtig zu sagen. Die haben auch einfach sehr gut eingespielte Strukturen gehabt. Und da dann halt mit einem super...
Also guten Trainer, mit Didi Kübauer, ne? Ex-Bundesligaspieler, kennt man noch aus Wolfsburg, sorry.
Ja, nee, und da dann halt relativ früh noch in der Vorbereitung als erster Härtetest darauf, dann die Antworten zu haben. Ich glaube, ich erinnere mich an Dominik Heinz, kurz vor der Halbzeit, wie er gerufen hat, ohne Gegentor, ohne Gegentor, ohne Gegentor.
Ja, richtig.
Ja, ja. Und ich glaube, da ging es einfach auch in der Herangehensweise daran, dass das schon ein Achtungserfolg ist. Und jetzt nicht, weil sie Angst hatten, dass es übel wird, sondern einfach nur, weil das halt schon eine Ansage gewesen war. Und am Ende sind wir dann halt bei beiden Halbzeiten 0-0-0-2 und einem Gegner, der einmal zur Halbzeit gewechselt hat und dann nach und nach, und dann kam in der zweiten Halbzeit noch mit Kalajdzic der beste Spieler der Meistersaison dementsprechend, und der hatte richtig Zucht drauf. Genau, also deswegen, ich glaube, da jetzt nervös zu werden, weil es jetzt die erste Niederlage war, da wären alle Beteiligten im Umfeld komplett falsch beraten.
Ja, und dazu noch ergänzend, nächste Woche geht die Saison los beim LASK. Das heißt, sie stehen auch an einer anderen Stelle in der Vorbereitung. Der Pokal ist nächste Woche. Das war das letzte, sozusagen die Generalprobe. Saisoneröffnung vor den eigenen Fans. Da muss man dann auch schon einfach davon ausgehen, dass so eine Mannschaft dann eben auch das Spiel ernst nimmt.
Keine Lust hatte, noch 0-3 zu holen.
Absolut. Und darum, also deswegen keine Panik. Und ja, ich würde sagen, damit biegen wir jetzt so auf die Zielgerade ein. Ich hatte es ja nochmal angesprochen. Wir hatten ja auch mit Tobi schon so ein bisschen ein Zwischenfazit gezogen. Jetzt sind nochmal ein paar Spiele, also nochmal ein paar Trainingseinheiten gelaufen. Das Spiel wurde jetzt nochmal gespielt. Mein Gefühl sagt mir, das wird sich jetzt nicht so sehr vom Zwischenfazit unterscheiden. Aber ohne dich jetzt dazu beeinflussen, darum sage ich dazu jetzt nichts. Wie ist denn dein persönliches Fazit von diesem Trainingslager? Was ist dein Gefühl mit der Mannschaft? Ich frage heute viel nach Gefühlen. Ich habe Jorit auch nach Gefühlen gefragt.
Ja, eine gefühlige Folge.
Nenn uns deine Gefühle. Also was ist dein Gefühl jetzt nach dieser einen Woche? Einerseits, was so die Mannschaft als sich betrifft, als Gruppe, aber eben auch, sagen wir mal, der sportliche, spielerische Zustand von Fortuna Düsseldorf zum jetzigen Zeitpunkt.
Ja. Stimmung sehen und hören wir auch sehr gut.
Wir sehen es sogar hier, Ja. Genau. Ihr nicht, weil es hinter der Glaswand ist.
Aber das
ist
ja immer wieder, also ist ja, Tobi und ich haben jetzt nicht hier genächtigt. Das wäre auch, glaube ich, ein bisschen komisch gewesen. Aber
es soll auch Leute geben, die es komisch finden, dass wir hier sind. Aber das noch am Rande.
Aber logischerweise waren wir für den einen oder anderen Termin hier, zum Beispiel das Dominik-Heinz-Interview. Und logischerweise sind auch im Austausch mit einigen Leuten, die auch hier mal vorbeischauen oder hier schlafen. Also, dass die Situation ist jetzt nicht nur, weil wir hier stehen, dass sie gesagt haben, komm, jetzt macht mal mit 10 Leuten um einen Billardtisch, dann klingt das, als hätten wir eine gute Stimmung, sondern das war jeden Abend so. Und das ist absolut positiv. Ich glaube, die Hierarchie passt sehr gut, weil wir hatten heute dann, also Donnerstag, mit Heinzi gesprochen, jetzt Fabian Schleusener, Jorit war vorhin hier. Das sind die Jungs, die wissen, sie müssen in jeder Lage Rede und Antwort stehen, sowohl intern als auch extern, und sind halt einfach die Köpfe der Mannschaft. Ja. Das ist jetzt nicht mehr so schwammig, wie es in der Vorsaison der Fall war. Und Spieler, die dazukommen, sind alle hungrig. Sei es ein Lasse Ries, der sagt, boah, jetzt ist vielleicht, ich werde es nicht sagen, du oder die, aber jetzt ist die richtige Möglichkeit, mal zu sagen, egal ob es dann für Fortuna ist in der Zukunft, für Mainz, für wen auch immer, jetzt ist mal die Saison da, in der ich richtig einen zeigen kann. Dann Felix Meiser, der dann auch gesagt hat, boah, Augsburg sehe ich nicht mehr. Und dann halt genau, wir haben über Slimani gesprochen, Feier Tito. Das sind halt viele Leute dabei, die sind einfach gerade, glaube ich, auch wahnsinnig froh, die Chance zu haben und wissen auch, das wäre, wenn das jetzt im Mai anders verlaufen wäre, wäre die Tür nicht so offen gewesen.
Ganz genau.
Und ich glaube, das passt halt sehr gut. Und
das bestätigen ehrlicherweise auch, ich glaube, so viel können wir sagen, auch die Verantwortlichen im Gespräch und so. Ne? Also Sami Arabi hat es uns auch gesagt, dass er da ein sehr gutes Gefühl hat, einfach wie die Gruppe gerade sich so verhält und so. Also ich glaube, das ist der Eindruck von allen. Ja. Da gibt es, glaube ich, tatsächlich ein gutes Gefühl, was das betrifft. Ja.
Und Trainingsarbeit, also werden wir da natürlich auch sehen. Also da werde ich jetzt, ich meine, das ist ja in der Vergangenheit auch, da waren super tolle Trainingslager und dann haben halt die Pflichtspieler danach nur nicht mehr gehalten, was dann irgendwie so ein bisschen der Stand war und der Stimmungsstand war. Aber ich finde, da habt ihr auch schon drüber gesprochen in diversen Folgen, das aktive Reincoaching von Alex Ende hat auch gesagt, nicht den Schlendrian reinkommen lassen.
Genau.
Sofort das austreiben, weil wenn sie da mit dem kleinsten Denkfehler in der Positionierung oder sowas, dann nach Hause gehen oder ins Hotel jetzt in dem Fall. Und dann am nächsten Tag erstmal im ersten Schritt wieder so machen und er dann reingeht, dann kann es vielleicht auch schon hängen geblieben sein. Oder dann dauert es auf jeden Fall länger, um es auszutreiben. Und deswegen gerade auch mit vielen neuen und oder jungen Spielern auf jeden Fall eine Herangehensweise, die super viel Sinn ergibt. Und ja.
Und es wird sich auch noch ein bisschen ja was tun. Ja. Auch das ist ja auch euch gegenüber bestätigt worden und das hören wir hier auch soweit. Also könnte ja auch zeitnah noch was passieren. Ja. Jetzt nächste Woche zum Beispiel.
Kommt
jetzt
keiner mehr zum WM-Finale gucken morgen, aber.
Ja, genau. Das lohnt sich nicht. Die Mannschaft wird morgen abreisen Richtung Salzburg und von dort fliegen sie dann zurück am Montag. Wir reisen morgen ab.
Genau.
Genau. Aber ich glaube, wir können uns auf jeden Fall nochmal dem Zwischenfazit anschließen, auch als Gesamtfazit. Wir sind auf gefühlt einem richtigen Weg, sportlich jetzt gerade. Themen neben dem Platz haben wir diese Woche auch drüber gesprochen. Da hoffen wir, dass die Beteiligten sich im Klaren sind, wie sehr das den Sport auch negativ beeinflussen kann, wenn wir da nicht Ruhe und Gemeinsamkeit reinbekommen.
Ja, da ist, also genau, an der Stelle ist noch Luft nach oben.
Oh ja, da, also mehr als gerade bei Teamchemie.
Genau.
Also die Teamchemie steht gerade höher als die Chemie vielleicht in anderen Bereichen.
Aber auch da, glaube ich, sind zumindest bei den Gesprächen, die wir jetzt hier geführt haben, da sind die Meinungen ähnlich. Ne? Das ist, es muss Ruhe reingebracht werden, damit das große Gesamtziel erreicht werden kann.
Genau, und da hoffen wir also, dass sich auch das finden wird. Naja, und es ist nach wie vor kein Grund, irgendwie jetzt euphorisch zu sein, aber viele Dinge, die letztes Jahr nicht funktioniert haben, die scheinen besser. Also es deutet sich an, dass es besser wird. Ich bin bewusst vorsichtig, weil wir nicht Gefahr laufen wollen. Also niemand sollte euphorisch in die Saison reingehen, denn wir stehen auch als Club natürlich unter Druck. Das ist alles richtig, aber wir müssen auch nicht ängstlich in die neue Saison reingehen oder super besorgt, sondern ich glaube, es ist erlaubt, sich auf die neue Saison zu freuen. Da sind auch echt eine Menge Spieler dabei, auf die ich mich freue. Ja. Das sage ich ganz ehrlich. Von den Alten bis zu den ganz Jungen, da ist einiges dabei, wo ich richtig Bock drauf habe. Und das ist etwas, was, glaube ich, am Ende der letzten Saison bei vielen Leuten vollkommen verständlich verloren gegangen ist. Und darum umso schöner, dass viele die Dauerkarten verlängert haben. Nochmal der Appell. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Nächste Woche gehen die Tageskarten raus. Dann könnt ihr vielleicht einzelne Plätze nicht mehr buchen. Aber es ist, glaube ich, viel drin dieses Jahr.
Und vielleicht auch einen Bogen zu spannen zu der Phase, in der ihr nicht on air wart, während der Pause. Wenn ich zurückdenke an, sagen wir mal, wann hat sich so ein bisschen geregelt, die Mislintat-Situation, sagen wir mal kurz nach Pfingsten, sagen wir mal so zweite Hälfte der Woche nach Pfingsten. Da haben wir in der Redaktion zusammengesessen und überlegt, wir sind jetzt so und so viele Spieler, das ist dann 6, 7, 8 gewesen sein. Was ist denn realistisch? Wo, in welchem Regal können Sie denn fischen?
Ja.
Also ich hatte mal kurz, einfach weil dann irgendwann bist du auch bei ablösefreie Spieler und Dominik Heinz wurde ja eben einfach, weil es FC-Bundesliga war, relativ groß und jetzt auch medial groß berichtet, verabschiedet, hatte den Namen im Kopf und...
Aber der wird doch nicht nach Düsseldorf gehen.
Ja, also jetzt gar nicht mal wegen der FC-Nummer, sondern einfach viele Parameter und einfach und zudem, das kann mir vielleicht auch in 3 Monaten um die Ohren fliegen, dass ich sage, also ich sag mal so, guter bis sehr guter Zweitligist hat er auch noch drin.
Ja, genau. Ne? Auch Schleusener. Also wenn der nach Osnabrück gegangen wäre, hätte niemand gesagt, was will er denn da, sondern wäre vollkommen okay gewesen. Ja, ne?
Und das ist auch ein Argument, das hat Justin Buschama gestern auch zu mir gesagt, er hat halt auch Angebote aus der zweiten Liga, 2, 3.
Ja.
Und da, die Strahlkraft ist noch da.
Ja, genau. Ja.
Klar, logischerweise, es wird Spieler geben, das wurde jetzt heute auch bei Sven Köhler vom Berater bei den Kollegen von Reviersport gesagt, aktuell planen wir nicht mit einem Wechsel in die dritte Liga, heißt,
schauen wir mal.
Eine höher geben, gibt's auch und ich meine, kann ich nachvollziehen.
Ja, er hat gerade mal 2 Zweitligasaisons in seiner Vita, ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob er schon der absolute Spieler ist, der jetzt sicher zweite Liga unterkommen wird. Aber wir werden sehen, ne?
Das ist der Zeitpunkt für meine einzige diplomatische Äußerung.
Ja, genau. Schauen wir doch mal.
Ja, genau. Und aber so, also genauso wie es halt ist, dass es der Standortvorteil vielleicht bei der einen oder anderen Personalie sein wird, dass es vielleicht eine persönliche Präferenz ist, einfach zu sagen, boah, ich habe Bock auf diesen Traditionsverein. Das ist, ich dachte schon, jetzt gehen wir.
So, Trainerteam im Schauturm.
Hat sehr lange geklappt, dass wir nicht irritiert wurden.
Ja, ja.
Das hören wir hier von den Co-Trainern.
Die Trainer irritieren uns hier gerade. Vor allem mein Freund Ilya Gruev, der mich zwar im Stadion begrüßt hat als Kulturminister Bulgariens, aber darüber wird nach wie vor zu reden sein. Ja.
So, wo war ich? Genau. Die Argumente für und gegen Fortuna oder
sind
für
immer noch
und gegen
da.
Zweite, dritte Liga. Genau. Und die Argumente sind absolut da. Also wir haben jetzt eine ziemliche Bandbreite. Ehrlich gesagt, eine der ersten Fragen bei Medienrunden jetzt, die sind logischerweise dann auch in erster Linie mit den neuen Spielern, war halt, wieso Düsseldorf, wie kam es zustande? Und da war es dann mal der erste Satz, der fiel Richtung Alex Ende, Sami Arabi. Mhm. Es war mal Stadt, es war mal, ich habe richtig Bock zu zeigen, dass Fortuna nicht in die dritte Liga gehört. Und das ist doch, glaube ich, für Fans ein guter Blumenstrauß, zu sagen, wo du auch gerade gesprochen hast, über Euphorie, über Dauerkartenthematik, zu sagen, dem geben wir mal eine Chance.
Ja, und das haben sie auf jeden Fall verdient.
Ja, genau.
Inklusive Trainer, wo ja auch schon viele gesagt haben, ja, jetzt sind wir mit dem abgestiegen und sonst was. Alex Ende lebt das ja alles vor Ort. Es macht das wirklich sehr gut und ist so offen, ist so sympathisch, aber strahlt eine große Energie raus. Ist aber auch nicht der gute Launebär, der jetzt alle bespaßt, sondern der zieht, finde ich, an den richtigen Stellen auch immer die Schrauben an, kritisiert etc.
Und auch guter Umgang mit der Situation. Ja. Ich will jetzt gar nicht Doppelabstieg reinbringen, weil anderes Thema, aber mit letztes Treffen vor der Sommerpause, das ich mit ihm hatte, war am Tag nach Fürth. Mhm. Da gab es ja die Medienrunde Bilanzgespräch.
Ja.
Im Sport, im beruflichen Kontext, die niedergeschlagenste Person, die ich in meinem Leben gesehen habe.
Ja, glaube ich.
Und dann Trainingsauftakt, war dann noch die erste Woche im Urlaub, aber dann zweite Woche montags gesehen und dachte mir, okay, das ist wieder der Alex Ende vom, was war es,
13. Vom Anfang,
vom 13.
Ja, genau. Ja, er hat Bock, ne? Das merkt man. Ja.
Das ist auch nicht irgendwie gespielt und hinten raus hängt es ihm nach,
ja.
Sondern das ist einfach, ja, neue Chance.
Nein, also darum, ich glaube, wir freuen uns auf die neue Saison. Ich sag an dieser Stelle schon mal vielen Dank, Daniel, für deine Zeit. Und ich freue mich also auf weitere Artikel auch von dir und von Tobi zum Thema. Und auch schön, dass die RP das halt in dieser Form begleitet hat, hier das Trainingslager. Ich hoffe alle, da spreche ich jetzt mal, da nehme ich euch mal mit rein, aber auch natürlich uns, dass wir euch diese Woche wirklich ein bisschen teilhaben lassen konnten an dem, was jetzt hier alles so vor Ort los war und dass ihr das Gefühl hattet, ja, okay, da passiert wirklich was. So, und es lohnt sich in Düsseldorf nächste Saison da hinzugucken. Also das ist mein Gefühl und ich hoffe, das konnten wir auch so ein bisschen vermitteln. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt uns auch übrigens gerne mal, wie ihr das jetzt fandet mit dem Trainingslager. Wir hatten am Anfang der Woche auch ein bisschen nochmal angesprochen. Wenn ihr wollt, lasst uns auch mal Bewertungen da. Gerne auch bei Apple davon auch was schreiben oder so. Da freuen wir uns. Und ich sag's nur mal am Rande, aber man kann uns auch finanziell unterstützen.
Ja, das Hotel zahlt leider nicht irgendwer, sondern das machen wir schon alles selber.
Das müssen wir schon selber bezahlen und wir wollen ja auch unabhängig das alles hier machen. Das heißt also, wenn ihr ein bisschen hier und da vielleicht entbehren könnt oder sagen könnt, boah, ey, die Jungs reißen hier so viel ab. Wir freuen uns da über jede Unterstützung in der Richtung. Das auf jeden Fall auf gebrabbelrotweiß.de. Da findet ihr auch einen Unterstützer-Link. Und ansonsten ganz kurzer Ausblick. Wir werden jetzt nicht zwingend nach dem Dortmund-Spiel gleich wieder eine Folge haben. Es wird sich personell womöglich diese Woche noch ein bisschen was tun.
Ich dachte schon bei euch.
Nein, bei uns nicht. Erstmal nicht.
Ich weiß noch von nichts.
Nein.
Stand jetzt.
Ich muss erst die Gespräche mit Andi führen, bevor es über die Öffentlichkeit geht. Nein, also rechnet mal nächstes Wochenende nicht mit einer neuen Folge. Wir haben ja jetzt auch viel Content geliefert, den müssen ja auch viele erstmal nachholen, hören. Aber also es wird vor Start der Saison auf jeden Fall noch eine geben, womöglich in 2 Wochen. Was aber nicht bedeutet, dass es nicht möglicherweise nächste Woche nicht doch was von uns zu hören gibt. Aber das ist nur ein kleiner Tease. Verfolgt mal unsere Social-Media-Kanäle. Möglicherweise passiert da noch diese Woche etwas Interessantes. Ja.
Und bevor wir jetzt mit der Gute-Nacht-Geschichte diese Folge hier beenden und dieses Trainingslager für uns beenden, hat Daniel noch 2 Aufgaben, denn ich weiß, du hast eben gesagt, wir sollen dich auf jeden Fall daran erinnern, dass du noch eine persönliche Nachricht übermitteln möchtest.
Oha.
Und du darfst aussuchen, welche dieser beiden Gute-Nacht-Geschichten ich gleich vorlese, aber vielleicht...
Ja, on air, jetzt hat er mich aber auf falsch Fuß erwischt. Ja, auf jeden Fall an den lieben Paul, durch den ich vor 10 Tagen gelernt habe, was das Wort Glazen bedeutet, auch wenn ich mir noch nicht komplett sicher bin, was es bedeutet. Und ich dachte, ich wär noch in der Demografie ganz gut drin. Genau, ja. Ich bin ja seit neuestem auch professionell und nicht nur als Mitleser auf Twitter aktiv oder X. Ja, ganz ansprechender Start gewesen dafür, dass ich eigentlich nicht die Person bin, die das gerne öffentlich austrägt. Aber genau, bisher sehr, sehr guter Start gewesen und er ist da ja auch immer sehr aktiv, auch immer Ross und Reiter zu benennen, wer welche Info hatte. Und das ist ja auch nicht alltäglich. Genau, von dem her.
Genau.
Alles Gute. Können wir es verraten?
Ja, das ist die Frage. Ich weiß.
Wir sagen einfach alles Gute.
Wir sagen alles Gute.
Alles
für
Gute
Paul ist heute ein sehr besonderer Tag und darum wünschen wir alles Gute und liebe Glückwünsche von dieser Seite hier an dieser Stelle. Genau.
Jetzt muss ich das Mikro
droppen.
Jetzt musst du
bitte nicht, sonst gehen die kaputt.
Genau, einfach nur auswählen, welches wird.
Dann machen wir die. An dieser Stelle, wie gesagt, nochmal, ich habe es gerade schon gesagt, also vielen Dank, Daniel, das hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch dir, Andi, die Woche hat viel Spaß gemacht. Wir haben uns erstaunlich wenig gezankt, nämlich gar nicht.
Genau.
Und gerne wieder. Also ein super netter Kontakt, alles bestens.
Toller eBay, toller gerne eBay. Wieder 4 Sterne. Ja.
Genau, und ich sag euch auch an dieser Stelle, machtet Jod, bis bald. Wir müssen jetzt auch noch ein bisschen feiern hier scheinbar, ich weiß es nicht. Und Andi verliest aber, damit ihr alle einschlafen könnt, weil ihr hört uns ja alle beim Schlafen oder Schlafen gehen. Oh, die ist aber lang, ne?
Nö, es geht, ist relativ groß geschrieben.
Dann hören wir uns jetzt Andis Gute-Nacht-Geschichte an.
Macht's gut.
Tschüss.
Glücksvogel. Es war einmal ein kleiner Vogel. Immer hatte er das Pech, der Langsamste zu sein. Alle anderen waren immer schneller beim Futter, doch er war nicht dumm. Er überlegte, was kann ich tun? Er probierte dies und das, doch er schaffte es nicht. Eines Tages wunderte er sich, dass alle anderen keinen Hunger hatten. Seine Chance war gekommen, er flog schnurstracks zum Futter. In aller Ruhe pickte er sein Futter auf und genoss es. Er merkte nicht, dass es sehr ruhig um ihn geworden war. Diese Ruhe merkwürdig. Er wusste nicht, dass hinter ihm im Gebüsch die große Wildkatze saß. Die anderen Vögel schauten gespannt. Was wird passieren? Die Katze aber war satt. Sie hatte keinen Appetit mehr. Außerdem war es ungewöhnlich, dass vorher ein kleines Vöglein hin und her stolzierte. So konnte der kleine Vogel in aller Ruhe genießen und als er satt war, flog er seines Weges. Doch komisch. Ab diesem Tag machten die anderen Vögel immer Platz, wenn er zum Futter flog. Er war zwar der Langsamste, aber das Glück, das er suchte, hatte ihn gestreift. Und wenn er nicht gestorben ist, ist bescheuert.
Endlich sieht er es ein.
Dann fliegt er heute noch langsam und glücklich von Ast zu Ast. Ja, toll. Eine wunderschöne Geschichte. In diesem Sinne, macht es gut. Es war sehr schön mit euch. Tschüss.